Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 78 und heute gibt's natürlich so ein bisschen Behind-the-Scenes-Infos zum Ironman Valencia, wo ich war und ja, ich glaube, man merkt, dass ich hyped bin und für mich die Triathlon-Saison jetzt erst so richtig gestartet hat und weil ich gemerkt habe, so ein bisschen, wenn man beim Rennen ist mit Athleten, die man mag, das ist nochmal next level und das macht einfach nur Bock und ja, von da aus sind wir dann so ein bisschen über Südafrika und verschiedenste Themen hin und her gesprungen und das hat mir Spaß gemacht heute, Nils. Und am Ende gab es natürlich die angekündigte ersten Fragen, die wir für euch beantwortet haben in unserer Coaching-Ecke.
Und die hat uns dann zum Hamburg-Marathon geführt, die uns tatsächlich, ja, der am Sonntag startet. Und da schließt sich der Kreis. Du hast ja gesagt, Reisegruppe Sonnenschein. Wir haben jetzt hier gerade, echt, der Winter ist zurück. Ich glaube, bei euch in Köln auch, irgendwie 4-5 Grad. Gestern
zum Glück nur noch bis zum Wochenende.
Ich wollte es gerade sagen. Und der Sonnenschein, Reisegruppe Sonnenschein, kommt dann sprichwörtlich sogar. Du kommst ja wortwörtlich in den Norden.
So sieht's aus.
Zumindest bist du in Kiel, aber pünktlich zum Marathon wird's auch wieder warm. Ziemlich fies. Also gestern beim Lauftraining hatten einige sogar noch Handschuhe an und Wintermütze. Und es soll 19 Grad werden. Ist eigentlich natürlich eine ganz angenehme Temperatur. Wenn es aber die ganze Woche vorher 5 Grad war, dann ist es schon ganz schön warm. Aber ja, es war wieder eine vollbepackte 1,5 Stunden. Deswegen würde ich sagen, rein in die Werbung, damit wir dann recht schnell in den Podcast starten.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
So, Staggy.
Here we go.
Nicht lange off record, nicht lange vor der Aufnahme.
Off record.
Nach 2 Minuten habe ich schon wieder so viel Tränen in den Augen, weil du von Valencia erzählt hast und von den Schabernack, den ihr da betrieben habt. Deswegen gleich rein in den Podcast. Und das war ein cooles Wochenende. Deine Augen strahlen immer noch.
Ja, also einmal strahlen die noch, weil ich den ganzen Tag hier schon am Rechner sitze und wir wieder hier, man hört es auch am Schabernack, dass wir wieder eine Late-Night-Edition hier haben. 20.53 Uhr sagt meine Uhr hier in Köln und ja, nach so einem Wochenende, also das ist immer so zweigleisig, ne? Das ist, dieses bei Rennen sein, da ganz nah dran sein an den Athleten, das mitbekommen, Vorbereitung, Race Day und so, gehen wir gleich alles noch drauf ein, aber das ist, ich liebe das einfach, ne? Das ist einfach das Allergrößte. Das ist auch, wir haben ja in manchen Podcasts über Übertragung, PTO oder so geredet, ne? Das ist, ey, da kannst du die beste Übertragung der Welt geben. Das kann ein Hollywood-Blockbuster sein. Nichts schlägt das, wenn du da dabei bist und ganz nah dran bist und das irgendwie mitbekommst und mitfieberst und ey, das ist so, keine Ahnung, ob ich das als Werbung deklarieren muss, aber es ist so witzig. Strati ist, ich müsste jetzt nochmal gucken, bevor ich Blödsinn sage, aber ich glaube, eine 3,44, 3,43 oder so Gesamtzeit gehabt nachher am Ende. Und nach dem Race im Zieleinlauf hole ich irgendwann mein Handy raus und guck so aufs Display, hatte ich eine Push-Notification von meinem Whoop-Band. Sie haben heute 3:44 im hohen Stressbereich verbracht. Es war eine Minute Unterschied zu Stratis Race-Zeit. Unfassbar. Und das beschreibt es richtig gut. Und das ist einfach grandios. Also du stehst da so unter Feuer und dann irgendwie, du fieberst mit den Athleten mit. Bei uns dann noch, wir haben die Kamera natürlich drauf gehalten. Du guckst, dass du so viele und so gute Shots wie möglich kriegst, die wir dann ins Video packen können. Ja, es war einfach gut. War einfach eine gute Zeit. Der Nachteil von so einem Wochenende ist, wenn du Donnerstag bis Montag unterwegs bist, dass dein E-Mail-Postfach zum Zerbersten gefüllt ist. Du natürlich an diesem Wochenende nicht einmal geschafft hast oder nur mal so ganz räudig kurz im Fahrstuhl auf dem Handy irgendwie zwei E-Mails beantwortet, um das Gefühl zu haben, dass du hinterherkommst. Aber ja, es hat natürlich nicht geschafft. Heute Morgen haben mich dann irgendwie 90 ungelesene E-Mails erwartet und jetzt bin ich bei 42 runter, musste noch einen Podcast schneiden und aufnehmen und ja, das ist dann der
Nachteil. Du bist platt auch wahrscheinlich, oder?
Ja, ich bin schon platt, ja, voll. Also am Montag, das muss man auch noch sagen, Montag, also nach die Story mit dem Moob, mit dem hohen Stress, am Montagmorgen aufgewacht und das war so eine Mischung aus, ich habe selber geraced und die ganze Nacht durchgesoffen. So überfahren habe ich mich gefühlt. Boah.
Also du hattest einen Recovery Score im Minusbereich.
Ja, ja, rot. Also, boah, da ging echt gar nichts mehr. Das war, Strati hat uns dann noch überredet, am Montag schwimmen zu gehen, weil er dann immer, danach fühlt ihr euch besser. Ich war danach, hat sich nicht besser gefühlt, nicht schlechter gefühlt. Das war alles ein müder, monotoner Tonus. Also, ja.
Ja, aber wie würde Daniel Unger, der Campeon del Mundo, sagen, we do it cause we love it?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist das, weswegen man den Quatsch macht. Und ich finde ja auch, wenn man dich so ein bisschen kennt oder wenn man euch auch ein bisschen kennt, Tibor durfte ich jetzt ja eine Woche lang auf Lanzarote erleben. Man erkennt das dann ja schon so an diesen Reels. Das Reel, was du so mit Strati gemacht hast am Anfang, das war ja das, was wir auch schon mal besprochen haben, was man eigentlich machen müsste in einer leicht abgewandelten Form. Und da wusste ich schon, das ist echt ganz witzig, wenn man sich so ein bisschen auskennt, wie das ist, vorm Start mit den Athleten Zeit zu verbringen. Du hast es ja gesagt, als Trainer, glaube ich, ist da nochmal so eine gewisse andere Anspannung dabei, weil du ja als Team das Ganze vorbereitet hast und natürlich auch emotional noch anders mit drin steckst. Also die sind bei euch auch groß und bei Tom natürlich als Manager auch nochmal anders. Aber da ist man auch, glaube ich, nochmal ein bisschen unter so einer anderen Anspannung. Aber man merkt halt einfach oder man weiß, wie wichtig das Umfeld im Vorfeld vor den Rennen für den Athleten ist. Einfach, dass der Athlet sich gut fühlt. Und als Strati das oder ihr das Reel dann gepostet habt, vorm Rennen habe ich gedacht, ey, Strati wird definitiv ein gutes Rennen machen. Weil wenn du irgendwie Zweifel hast oder wenn du nicht in einem guten Mindset bist, dann machst du nicht so einen Quatsch vorher. Das ist ja dann doch irgendwie so, da musst du einfach gut drauf sein. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, ey, wenn der so gut drauf ist, dann wird das sicherlich funktionieren. Und das hat man auch wirklich so, ja, das hat man, ihr habt jetzt gar nicht so viel gemacht vorher, aber man hat gemerkt, dass das ein Trip ist, der richtig viel Spaß macht. Ihr habt irgendwie alle gestrahlt, immer auf allen Bildern und egal was vorher war. Und dann, was dabei rausgekommen ist, ich meine, das hat man gesehen, Lena Zweite bei ihrer Ironman 73 Premiere am Sieg geschnubbert. Also sie war ja, glaube ich, bei Kilometer vor der letzten Zeitnahme, war sie ja wirklich auf 20 Sekunden dran, glaube ich.
Und ja, es war bei Kilometer 11, irgendwas, dann an der Wende, wo es auf die zweite Runde oder wo sie schon auf der zweiten Runde war. Da war sie wirklich schon in Sichtweite. Und dann kam ja auch diese große Unbekannte bei ihr. Was passiert ab Kilometer 10 plus, vor allen Dingen, wenn vorher schon statt 40 Kilometer 90 Kilometer hart gelaufen wurde. Aber da will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es kommt jetzt noch diese Woche über Lena und dann danach die Woche über Jan ein komplettes Race-Weekend-Doku-Video. Und cool. Wir haben ja schon gesprochen, schauen, dass wir... Ich habe es noch nicht confirmed, aber ich bin dran, dass wir hoffentlich nächste Woche Lena auch hier im Podcast haben. Dann können wir da nochmal richtig ausführlich ausholen und über alles sprechen. Aber das war genau das. Da war sie bis auf wirklich 10, 11 Sekunden oder sowas ran. Wirklich Sichtweite, sie hat sie auch gesehen. Und dann am Ende dann doch nochmal wieder 1,5 Minuten oder 1,34 oder so eingeschenkt bekommen. Und aber Platz 2 in der Premiere mit 2,5 Wochen vorher oder 3 Wochen vorher das erste Mal auf dem Zeitfahrrad gesessen, kann man machen.
Das kann man machen.
Es ist sehr, sehr, sehr solide.
Deswegen fände ich das super spannend, sie am Mikro zu haben, denn sowas ist ja wirklich, du schielst irgendwie aufs Olympia-Ticket. Sie ist ja auch schon bei der letzten Olympia-Quali knapp gescheitert.
Ja.
In dieser ganz, ganz komischen, in diesem einen Rennen, was sie dann vor Tokio gemacht haben. Das war ja ein ganz komisches Quali-Format, wo Annabelle Knoll sich dann qualifiziert hat und Justus Nieschlag sich qualifiziert haben. Und jetzt war ja auch so ein bisschen, hat sie, glaube ich, schon auch auf Paris geschielt und hat sich dann verletzt vorher. Und dann sagst du halt, ach nee, komm, dann mache ich mal 73. Und ich meine, Caro Pole hat ja letztes Jahr auch schon gezeigt, dass das eine Distanz ist, die ihr durchaus zu liegen scheint. Also die ist da, würde ich sagen, auch angekommen, kommt ja auch von der Unterdistanz. Und dann auf Platz 4, braucht man, glaube ich, gar nicht drüber zu reden, Laura Philipp. Da hat wohl jeder mit gerechnet, dass sie das Rennen mehr oder weniger jetzt nicht im Alleingang gewinnt, aber ich glaube, sie war ja wirklich die ganz klare Favoritin im Vorfeld, wenn man sich das Starterfeld angeschaut hat. Und dann undankbarer 4. Platz. Ich glaube, sie kann damit entspannt umgehen. Die Saison wird lang und die Höhepunkte sind aus ihrer Sicht sicherlich Rot und Nizza vor allem. Aber nichtsdestotrotz ist das halt auch so ein Ding, wie es irgendwie in Oceanside bei Flo und Patrick der Fall war. Man kann sagen, die jungen Wilden ziehen gerade den etablierten Athleten so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und da ist es natürlich super spannend zu hören, was Lena da erzählen kann von ihrer 73 Premiere. Also das wird mich sehr interessieren. Aber ja, es war ein cooles Wochenende und wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen eingenordet. Genauso ja auch bei Männerrennen. Ich meine, Yannick Schaufler, unfassbar cooler Sprint mit Strati und wäre ja auch sehr, sehr lange vorher dabei war Johannes Vogel, der ja das Rennen auch mitbestimmt hat, wo man ja auch gedacht hat, ich habe ihn im Januar kennengelernt, als er mit Strati im Plaitas war, Februar war es, sorry, und auch ein ganz, ganz entspannter Typ, Norddeutscher halt, aus Rostock, und da hat man auch gedacht, oh cool, ey, das ist ja wirklich krass, rennen hier die Young Guns auf Platz 2 und 3 rum, und Strati hat eher so ein bisschen sich nach hinten orientieren müssen, im Nachgang hat man gehört, er war auf Toilette. Aber das siehst du ja auf dem Tracker nicht, deswegen sind das ja auch Informationen, die dann ganz interessant sind zu hören. Aber das war halt auch so, wo ich dachte, ey, so wie Magnus Männer und, wer war es noch, der in Oceanside so ein saustarkes Rennen gehabt, Max Sperl, die jungen Wilden, die drängen echt vor. Also das ist schon krass und das hat sich jetzt in Oceanside fortgesetzt. Aber da hat Strati dann als Dritter der WM dann doch nochmal kurz gezeigt, nee, nicht mit mir. Und das war ja auch sensationell. Ich habe dich eben schon gefragt, ich wusste nicht genau, ob du das bist, aber es war Tibor, der so geschrien hat, Jan, komm.
Ja, also wir haben uns aufgeteilt, weil ich hatte die Kamera mit dem Zoom-Objektiv und Tibor die mit dem weitwinkligeren. Dann haben wir einen Spot, wo wir super filmen können, ist da so rechts an der Seite Zieleinlauf, den hat Tibor übernommen und das war auch genau die richtige Entscheidung, dass Tibor den übernommen hat, weil Tibor hat es auch direkt bei unter dem Reel kommentiert, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er hat, glaube ich, das Reel reshared und bei sich in der Story geschrieben, den Sprint hat Jan Stratmann wegen mir gewonnen und ich glaube, so war es auch. Oder ich habe dann Tibor danach gesagt, vielleicht haben wir uns geteilt, weil Tibor hat ihn auf jeden Fall ins Ziel geschrien. Und ich meine, jeder, der schon mal in so einem Zielbereich war, das ist jetzt nicht so ein Riesenzielbereich wie jetzt irgendwie in Rot so ein Stadion oder wie in Frankfurt, aber trotzdem Frankfurt Tribünen Römer, aufgebaut, genau. Auf beiden Seiten stehen Leute. So, da war schon trotzdem was los und so kein Kraichgau und so, das ist dann alles ähnlich so. Und da das ist ja trotzdem laut, du hast diese Mikrofone der Sprecher, die dann schreien, erster Platz kommt rein und überall sind Boxen aufgebaut und läuft Mucke. Und Thibaut hat man auf jeden Fall aus allen nochmal rausgeholt, gehört, weil er so laut war. Und das war super gut. Und wir haben danach im Spaß noch gesagt, wir müssten eigentlich noch ein zweites Reel in ein paar Tagen nochmal schneiden, wo wir Jan Stratmanns Training von diesem Sprint oder für diesen Sprint nochmal aufzeigen. Hast du das noch im Kopf?
Nee. Nee.
Das Video, was ich mit Jan gemacht habe, das Battle, wo ich ihm den Rucksack aufgesetzt habe und gegen ihn gesprintet bin.
Stimmt.
Fun Fact, das war das letzte Mal, dass Strati so schnell gelaufen ist, wie jetzt wieder beim Sprint. Super. Also, ne,
eigentlich war das deine Trainingseinheit.
Und ich habe mit ihm genau das trainiert. Nein, Quatsch, wir haben natürlich überhaupt gar nichts mit zu tun, sondern das war Jan, der mit purem Willen das Ding dann noch durchgedreht hat und ja, am Ende ist es halt manchmal so, wir haben auch gedacht, wir standen da vom Rad und Jan ist ja mit Joshua Lewis eigentlich alles von vorne gefahren und das ist dann natürlich auch, also ist ja zu erwarten oder oftmals auch so, wenn dann die Kurzdistanz ist, auch hochgehen auf die Mitteldistanz, da fehlt dann halt noch in der Aero-Position auch die Kilometer und vielleicht auch die pure Power, da wirklich einen Unterschied zu machen. Also die können natürlich ohne große Probleme da in den Gruppen mitfahren, aber wissen wir ja alle, selbst wenn du da auf 12 Meter bei Ironman fährst, dann fährst du halt einfach deine, je nach Position und Platzierung, wie du es anstellst, 10 bis 30 Watt weniger. Und wenn du dann halt in die Führung fährst und im Wind bist, das ist dann halt einfach ein anderes Fahren und du musst da anders treten. Und dementsprechend ja, war das halt zu erwarten, dass da natürlich Jan und Joshua Lewis, den hat man ja auch schon gesehen bei der 73 WM, der da auch in der Spitzengruppe mitgefahren ist und super stark war, dass die da so ein bisschen die Pace machen. Und dann dachte ich, ja, jetzt vorher mal gucken, hoffentlich wird Jan da nicht überlaufen. Und dann standen wir da bei Kilometer 2 an der Strecke und alle kommt vorbei und Jan kommt nicht und ist dann so gefühlt irgendwie um Platz, also das war so mein Gefühl, boah, ist der überhaupt noch Top 10 oder gerade so noch Top 10 irgendwie?
Ja, er war jetzt und phasenweise auch auf Platz 9.
9, ja genau, irgendwie so, und das war also einfach nur so rein mein Gefühl, gebe ich jetzt nochmal wieder. Und dann dachte ich so, boah, shit, ey, das Rennen ist wahrscheinlich, das ist durch. Hoffentlich joggt er das Ding jetzt zu Ende, wenn noch einer platzt, dann kann er vielleicht noch 2, 3 Plätze gut machen, so für Selbstbewusstsein und so. Und dann dachte ich so, ja, gut, schauen wir mal. Und dann habe ich so das Handy, also dann waren die alle durch und dann nochmal wieder auf die Brücke ran, Lena gefilmt, runtergegangen, nochmal Lena beim Laufen gefilmt, die ja dann absolut geil schon als Dritte auch vom Rad gegangen ist und super schnell gewechselt ist, super schnell angelaufen ist und dann die Lücke auch ganz, ganz schnell nach dem Wechsel schon klein gemacht hat. Da dann ey läuft und dann habe ich den Tracker das erste Mal rausgeholt wieder, nachdem ich beim Radfahren geguckt hatte, bevor die drin waren zum Laufen. Und dann habe ich so die ersten Splits gesehen und dachte so, ui, ja, mal gucken, ob da die Jan-Gangs das Tempo halten können, weil irgendwie bei 500 Meter der erste Split war dann irgendwie, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, ob es ein Fehler war oder was auch immer, aber das war auf jeden Fall irgendwas um die 3 Minuten oder sogar drunter bei dem einen oder anderen. Und dann dachte ich so, oh, ob das mal nicht so schnell ist. Und dann habe ich Tom angerufen, Tom meinte so, ey, hast du die Splits gesehen? Die platzen, das kann nicht safe. Und dann ist er schon hinterher, also wie dann wirklich so ein guter Supporter das macht. Jan, mach dein Ding, zieh durch. Und ja, Jan hat da genau das gemacht und hat uns auch nachher erzählt, er hatte den ganzen Tag ein richtig gutes Mindset. Wie du eben auch gesagt hast, ne, wenn du kein gutes Mindset hast, machst du auch nicht so ein Blödsinnsreel am Anreisetag irgendwie. Und das hat sich echt durchgezogen über das ganze Wochenende und auch am Race Day, hat er gesagt, hat er einfach ein gutes Mindset gehabt, hat nie aufgegeben, hat nie so, weil er ja wusste ja auch, okay, es war wegen dem Dixie-Stopp jetzt. Und hat dann ja auch irgendwann gemerkt, okay, ich komme wieder ein bisschen näher ran, ne, und die laufen jetzt nicht weg und sind in Sichtweite. Ja, und hat dann natürlich dieses Momentum auf seiner Seite gehabt, was man dann noch hat, wenn man eh nicht aufgibt. Und wie Sam Long eben auch, wenn du dann noch Leute einsammelst, ist es halt was anderes, als wenn dich irgendwer überholt und einsammelt oder du halt irgendwie 3 Minuten losläufst und dann irgendwie 3:15, 16 auf der Uhr hast und dann nach Kilometer 10 auf einmal ist doch Richtung 3:40 oder vielleicht auch mal einer Richtung 3:45 oder sonst was geht. Das macht halt was anderes mit einem im Kopf irgendwie. als wenn du dann deine Pace hältst, vielleicht noch ein bisschen steigern kannst und noch den einen oder anderen nacheinander einholst. Ja, und das ist dann eben in dieser Situation gegipfelt, dass er schon gesehen hat, so, ey, Yannick Schaufler, kurz vor mir. Und das hat Jan dann noch gesagt, das finde ich dann auch so, ja, das finde ich einfach so geil und so nachvollziehbar. Ich hau da jetzt alles rein, weil ich bin nicht jetzt auf dem Rad vorgefahren, dass ich mich jetzt einfach so kampflos geschlagen gebe, sondern ich hau da jetzt alles rein, ist halt voll ran gelaufen und meinte dann so, ja, als er so kurz dran war am Ziel, sprich, dann wusste er, ich habe jetzt das Momentum auf meiner Seite, den kriege ich. Also so ist er halt in den Sprint reingegangen schon und dann gewinnst du das Ding halt auch, ne? Dann bist du halt der, der den Sprint gewinnt und dann ist dieses absolut geile Reel, also ich weiß, habt ihr wahrscheinlich eh alle schon gesehen, das hat glaube ich 220.000 Views. Das ist, eigentlich müsste jedes Rennen so enden. Das ist einfach geil. Ja, was man auch noch zum Rennen sagen kann, Leo Bégère vorne, was der gemacht hat, war natürlich super beeindruckend. Start-Ziel-Sieg hingelegt, ungefährdet. Der Mann ist nicht umsonst Kurzdistanz-Weltmeister, ne?
Nee, also das ist schon krass und da sieht man halt auch, wie es dann auch abgehen kann, wenn solche Kurzdistanzmaschinen auf die Halbdistanz gehen. Ich meine, klar, das hat man bei den anderen auch gesehen. Aber das war schon wirklich sehr, sehr souverän. Was ich beim Reel tatsächlich gedacht habe, war vor allem zwei Sachen. Einmal bei Tibor, ob die, was mehr wehtut, die Beine von Jan oder die Stimmbänder von Tibor am nächsten Tag. Da habe ich schon gedacht, so alter Schwede, der hat da auch alles gegeben. Und was ich dann noch dachte, das ist ganz gut, dass Pushing Limits kein objektives Medium ist. Denn wenn das jetzt journalistisch wäre und da rennt zwei Deutsche um Platz zwei und ich meine, gut, Jan und Janik könnte man jetzt auch ein bisschen verwechseln, aber da muss man sagen, mit objektivem Journalismus hatte das nichts zu tun. Aber das ist ja in dem Fall, wie gesagt, auch völlig in Ordnung.
Das ist ja das nicht Gute unser daran. Anspruch. Ja.
Nee, überhaupt nicht.
Wir sind
aber
sehr
objektiv. Das war cool zu sehen und man hat auch die Körpersprache, also auch das, was du gesagt hast, einmal natürlich im Sprint, wie Strati den gelaufen ist, also wirklich, das war vorbildlich, einfach nur nach vorne geguckt, immer noch einen richtig, richtig guten Schritt und hat sich nur aufs Zielbanner fokussiert und ist einfach nach vorne gegangen, während Yannick sich dann ja doch zwei, dreimal umgedreht hat und du dann auch gemerkt hast, dass er in dem Moment, wo er sich umgedreht hat, wirklich auch den Schritt verloren hat, dann halt auch eingeknickt ist in der Hüfte und sowas. Alles klar, wenn du der Jäger bist und von hinten kommst, ist es immer einfacher, als wenn du der Gejagte bist. Aber das war wirklich krass zu sehen, diese Körpersprache in dem Sprint und dieser Wille einfach zu sagen, nee, heute nicht. Und das finde ich auch, ist auch rübergekommen, weil du gesagt hast, er hat halt die Verantwortung auch auf dem Rad übernommen. Muss man ja auch so ein bisschen sagen, finde ich auch immer, das liegt ja auch an den Jungs. Ich meine, er ist derjenige, der Dritter bei der 73-WM geworden ist.
Ja, absolut.
Und er kann nicht erwarten, dass jetzt irgendwie die anderen da die Tempoarbeit machen, um den Abstand nach zu Leo Bégère nicht größer werden zu lassen. Und vor allem, man muss ja auch sagen, auch in der Gruppe dahinter waren ja auch einige Laufraketen, wo man auch nicht weiß, okay, können die nicht womöglich auch noch weiter nach vorne laufen? Also auch die haben ja Druck gemacht und das finde ich schon stark. Da hat Strati echt die Verantwortung übernommen und hat mit Joshua Lewis einfach gesagt, nee, wir halten jetzt hier einfach die Pace hoch. Wir versuchen einmal den Sieg nicht wegzuschenken, versuchen aber auch die Gruppen von hinten nicht dichter rankommen zu lassen. Und dann halt nach so einem beherzten Radfahren noch so einen Lauf hinzulegen, das ist schon stark. Und das ist natürlich, ja, natürlich super, so in die Saison zu gehen. Also das ist ja wirklich die beste Motivation. Und ich meine, Leo Bégère, du hast es gesagt, Kurzdistanz-Weltmeister. Ich glaube, das war jetzt seine zweite Halbdistanz, die er gemacht hat. Und die erste hat er auch schon ganz souverän gewonnen. Also insofern, da darf man nur Zweiter werden, sagen wir es mal so. Und das nur in ganz großen Anführungsstrichen.
Absolut.
Also mega, mega, mega cooler Start. Und ja, Frauenrennen ganz genauso. Caro Pole und Lena echt sensationell. Und dann danach war ich auch ein bisschen überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Laura beim Laufen spätestens dann nochmal ein richtiges Feuerwerk abfackeln wird. Aber das war jetzt ja auch nicht so, dass sie da ganz, ganz deutlich weggerannt ist. Also auch da waren ja die ersten Splits mit dem anderen Mädels mehr oder weniger gleiche Zeit und auch nach vorne.
Die können halt auch rennen, ne? Das ist mittlerweile, ich meine, guck mal, Caro und Lena, die kommen halt von der Kurzdistanz, das sind DTU-Kaderathletinnen und das ist halt
wunderbar,
einfach so,
Laura,
ne?
Philipp ist Laura Philipp. So,
ja, klar. Halt aber trotzdem rennen die ja die Pace. Also wenn es jetzt ein Ironman wäre, dann würde ich sagen, es ist anders und dann hast du recht. Aber auf einer 70-3-Distanz beim Halbmarathon, wenn, das ist ja immer so dieses Wenn und was man ja auch wieder jetzt gesehen hat. Ich meine, Yannick Schaufler, ich glaube, das war der erste 70.3, aber er hatte schon mal Mitteldistanzen gemacht, dann der erste Ironman halt. oder bei Johannes Vogel, wo es dann jetzt der erste war, da siehst du immer, dass der Speed bei denen ja viel höher ist als bei, gerade was Schwimmen und, ja, und Laufen klar, angeht, als logisch, bei klar. allen anderen Athleten, die länger schon auf der Mittel- und vor allen Dingen auf der Langdistanz unterwegs sind. Aber es ist halt immer, kriegst du das A rüber, funktioniert das mit der Ernährung, haust du dir genug rein? Das sind immer diese Themen. So, kriegen die das überhaupt hin? Ich meine, wie viele starke Kurzdistanzathleten gibt's, die es auf der Mitteldistanz nie hinbekommen haben oder nie richtig gut oder ihre Klasse da nie zeigen konnten? Und das ist jetzt natürlich so ein Ding, wo du immer sagen kannst, klar, da hätte man dann jetzt sagen können, ja, die eine oder andere geht noch hops und dann kommt Lara von hinten. Aber bei Lena hat das super gut funktioniert. Klar, die ist am Ende noch mal ein bisschen langsamer geworden. Aber hat halt gesehen, gut, vorne, sie ist fast dran gewesen, dann läuft sie wieder weg. Dann ist natürlich auch schwer, da nochmal ganz, ganz tief zu gehen. Und nach hinten hatte sie halt ein Polster, was sie verwalten konnte. Das ist dann natürlich eine andere Situation nochmal, als wenn man wirklich unter Druck gesetzt wird oder wie Strati dann chased oder wenn dich wer überholt, was machst du, läufst du mit oder nicht? Gehst du dann nochmal all in, kannst du oder ist das jetzt wirklich das Limit? Das hat man nochmal schön gesehen am Wochenende, dass das ja auch so ein bisschen Athletentypen ist und wie hast du dich auch wirklich drauf eingestellt und vorbereitet und passen diese Sachen, war dein Pacing gut, Schwimmen, Radfahren, das war ja auch so. Ich meine, Lena hätte mit Sicherheit auch beim Schwimmen das Heft in die Hand nehmen können und da noch mehr Druck machen können beim Schwimmen, hat sich aber gesagt so, nee, ich bin hier einfach, um zu lernen und ich schwimme hart an, zur ersten Boje, dass ich vorne bin, dass ich aus dem Gekloppe raus bin, und setze mich dann an Position 2, hat sie dann gemacht, oder an 2-3 und schwimme halt einfach nur mit. Und da hatte sie auch gesagt, ja, im Vergleich zu Kurzdistanz war das halt ein Einschwimmen, ne? Also da ja. Sie hat dann so jokeweise, müssen wir die nächste Woche, also wenn sie die nächste Woche im Podcast kommt, müssen wir sie auf jeden Fall da nochmal fragen, dann musst du mich dran erinnern oder du musst dann die Frage stellen, wenn ich es vergesse, ob das ein Spaß war, was sie gesagt hat, oder ob sie irgendwie Puls gut getragen hat, das auszudenken, weil sie meinte, ja, ich glaube, viel über 100 bin ich nicht gekommen. Also war wahrscheinlich ein Joke, wahrscheinlich um zu verdeutlichen, das ist natürlich dann beim 70-3, du schwimmst ja auch anders an als bei einer Kurzdistanz, wo alle wissen, ich muss die Gruppe kriegen oder nicht, und die Schwimmpower, wo halt sonst 50 Mädels sind oder 40, die einfach auf dem Top-Level schwimmen, wo du jetzt halt irgendwie 3 bis 6, 7 hast, die auf diesem Level überhaupt schwimmen können, und das ist dann einfach was anderes.
Ja, aber schon krass. Also es ist schon, ich finde es echt faszinierend zu sehen, wie das abgelaufen ist. Und auch gerade wenn du dir anschaust, was parallel noch für Rennen waren. Ich meine, nebenbei ist halt auch noch Ironman Südafrika gelaufen. Vorher Ironman 70.3 in Asien, was war das, Chibu oder wie das hieß?
Ja.
Wo ja das Anne Reischmann hinter der Els Fisser wieder war, also genau. Platz 1 und 2. Ähnlicher Einlauf wie in Singapur bei der T100. Also da waren ja auch Rennen parallel. Henry Schoeman hat das Männerrennen gewonnen. Und wie gesagt, beim Ironman Südafrika, Laura Zimmermann, grandiose Dritte geworden aus deutscher Sicht.
Richtig stark.
Daniela Bleimehl, richtig lange das Rennen angeführt. Da habe ich auch schon gedacht, boah, cool, jetzt knüpft sie wieder an ihrer grandiosen Saison 22 an, als sie das Rennen ja gewonnen hat und danach auch noch den Ironman Frankfurt gewonnen hat. Und gerade so nach dem Winter, der ja für sie wahrscheinlich nicht einfach war, Sponsorenwechsel, neuer Radsponsor und solche Geschichten, es nagt natürlich an einem, wenn man so lange schon dabei ist. Und dann trotzdem so eine extrem souveräne Vorstellung, dann aber leider Probleme gehabt, glaube ich, muskulärer Art, musste dann aufhören. Aber dann Laura, wie gesagt, aufs Treppchen gelaufen und aus deutscher Sicht wieder sehr, sehr starke Männerrennen. Leo Arnold, der ja auch den Hawaii-Slot geholt hat. Und auch da muss man sagen, an die 30, ich weiß gar nicht, ob er noch 10. geworden ist oder dann aus den Top 10 noch rausgekickt wurde, ist, glaube ich, dann 11. oder 12. geworden. Aber auch da so die jungen Athleten, ja, das ist ein bisschen so eine Wachablösung passiert, habe ich das Gefühl. Also tun sich da schon so ein klein bisschen schwer. Und da bin ich ja jetzt auch mega...
Wobei jetzt Südafrika, glaube ich, so auch, wenn man sich das anguckt, das Feld auch nicht diese krasse Tiefe hatte, ne? Was es sonst schon mal hatte, die Jahre davor.
Ja, klar, das ist logisch, weil Texas jetzt einfach auch schon dieses Wochenende ist. Genau. Also es war ja schon auch Continental Championship.
Aber einfach clever. Ne? Genau, aber absolut. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch kein Race der Ironman-Serie war.
Nee, war es genau. nicht. Nee.
Und dementsprechend hast du dann auch nicht diese neuen Tiefe, aber du kannst natürlich auch clever agieren und sagen, ja, ich suche mir genau so ein Rennen raus. und hol mir dann den Hawaii-Slot schon mal und hab den irgendwie safe in der Tasche. Was natürlich auch einfach clevere Geschichte ist. So, das ist, ja.
Und auch trotzdem natürlich, muss man jetzt auch sagen, also Rasmus Svenningsson gewonnen, super geiles Battle mit Cameron Worth, auch abgefahren, Mittwoch noch Flash Wallon gefahren und dann, ich meine, wenn du dir das
und
mal einfach
Amstel
überlegst.
Am Sonntag davor.
Du fährst Amstel Gold Race am Sonntag,
dann
am
Flash
Mittwoch fährst
am
du Flash Wallon, dann packst du dein Rad ein und dann halt fliegst du runter nach Südafrika, schlägst dann wahrscheinlich irgendwann am Donnerstag, Freitag auf und dann halt auch Zeitfahrrad, vorher warst du die ganze Zeit auf dem Rennrad unterwegs. Und dann wirst du da einfach Dritter. Das ist schon wirklich absolut grandios.
Das kann
also der
ein
Typ
Mensch
unfassbar.
Auf diesem Planeten und der heißt Cameron Worth und sonst kann das niemand. Also das ist sowas von out of this world.
Ja, wirklich krass. Also auch vom Mindset her, mit was für, also wie cool du da sein musst, wenn du dir überlegst, so alle anderen Profiathleten, wenn irgendwie 3 Tage vorm Rennen an deinem Rad irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann wirst du schon total nervös, weil du nochmal zum Mechaniker musst. Und der Typ fährt halt einfach 4 Tage vorher nochmal eins der absoluten Legendenrennen, Flash Wallon. Und der hat ja auch viel Führungsarbeit gemacht. Also der ist ja nicht einfach nur mitgefahren, sondern der hat da ja den Train echt phasenweise angeführt.
Der hat nochmal trainiert.
Also schon echt extrem, extrem beeindruckend, das halt zu sehen. Also Josh Amberger auch von Singapur rübergeflogen. Am Ende auch irgendwie den Top Ten, aber auch das Rennen ein bisschen mit. Bart Arnolds 5. geworden. Also da waren auch schon große Namen am Start, ne? Das muss man jetzt auch sagen. Also es war jetzt nicht so, dass da keiner am Start war.
Nee, aber keiner von denen, der jetzt so die letzten Jahre noch groß was abgerissen hat, einfach, ne?
Nee, das,
also
nein,
das war so
natürlich nicht, da hast du recht.
Man will ja aber keinem zu nahe treten und das ist ja, also die Leistungen sind alle absolut krass und nichts, wo man jetzt irgendwie irgendwelchen dahergelaufene das Ding abschießt, wenn man sagt, dass die Tiefe des Feldes war nicht da, aber es haben halt so diese 2, 3 Superstars gefehlt, die sonst immer da sind und die so ein Rennen dann ja auch immer nochmal ganz anders werden lassen, so, ne? Also das ist so, für mich ist so ganz wirklich, wer aus seinen Leistungen oder aus seinen Fähigkeiten immer bei jedem Rennen das absolut maximal raushört, ist halt auch so eine Laura Zimmermann, die dann da immer richtig solide Rennen macht, leider immer ein großes Schwimmdefizit hat. Wenn sie das nicht hätte, genau wie Anne Reischemann ja auch, dann gäbe es da noch ganz andere Ergebnisse. Aber dieses sich nicht beirren lassen, auf sich gucken und dann so ein Rennen machen und dann stehst du da auf dem Podium, ne? Und das ist natürlich absolut, absolut genial und absolut verdient. Das ist dann schon cool auch. Also, und auch clever gespielt am Ende des Tages. Und ich wollte auch gar nicht sagen, dass da jetzt gar keiner am Start war. Aber es ist halt so dieses, Südafrika war für mich sonst immer so ein Rennen. Das war das erste Ironman-Rennen, wo ich so drauf hingefiebert hat, schon immer, wo du hingeguckt hast, wer ist da und wer gewinnt jetzt. Und da sind ja auch ganz oft irgendwelche Favoriten hingefahren, wo du, der gewinnt jetzt, die sind ja auch gestrauchelt und war noch nicht in Shape oder sonst was. Das war ja nie, dass da eigentlich so immer der Favorit gewonnen hat. Das war immer so ein offenes Ausgangsrennen, finde ich. Aber das merkt man jetzt schon, dass dann Texas eben Ironman Pro Series Race ist, dass viele das dann eben auch verbinden mit Oceanside und entsprechend sind die Felder, wie sie jetzt sind.
Ja, aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie breit auch mittlerweile die Dichte ist. Also, dass du halt einfach jedes Wochenende ein Rennen hast und an einem Wochenende teilweise 3 Rennen hast, wo sich halt irgendwie alle Top-Leute aufteilen und dann siehst du trotzdem, dass es halt so enge Kisten sind, wie jetzt halt in Valencia, wie in Südafrika, wie in Asien und mit dem Wissen, dass nächste Woche dann halt Texas schon ist oder jetzt dieses Wochenende schon Texas ist. Also wird auch super, super spannend sein und Texas, ja, ich hätte auch gedacht, dass irgendwie so ein paar mehr große Namen auf der Liste sind, weil du hast es gesagt, das ist halt so der erste Ironman der Pro Series, der neuen Ironman Pro Series, aber es war ja auch so, ich glaube, das wird in Frankfurt ähnlich werden,
ja,
weil das dann ja das letzte Quali-Rennen für Kona ist und klar, Frankfurt ist immer ein Traditionsrennen in Deutschland, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Starterliste auch in Frankfurt irgendwann zu sein wird, denn es wollten ja noch viel mehr Leute in Texas starten, die sind einfach gar nicht mehr raufgekommen.
Das war jetzt auch so krass in Valencia. 90 Männer sind da gestartet. Mhm. 90 Männer. Ja. Das war so voll. Da gab es dann auch ein bisschen Diskussionen, weil auch die Frauen nur 2 Minuten danach gestartet sind und natürlich die Mädels voll in die Profi-Männer reingefahren sind. Wo dann auch so gedacht, vorher so die Frage, boah, ist das überhaupt fair dann so das Ganze? Aber das hatte Lena uns dann auch im Nachgang noch erzählt, wo sie meinte, ja, wenn da die Profi-Männer sind und die fahren dann an dir vorbei und da fährst du auch gar nicht mit. Also nee, das bringt dir dann nichts, da hättest du halt voll Windschatten reinfahren müssen, um da dran zu bleiben. Also das ging dann anscheinend schon, aber das war dann auch irgendwie so die Überlegung, boah, da schwimmen die da voll rein und die haben so richtige Trauben eingeholt da, ne? Also die Lena, die sind wirklich da, Caro und Lena, bis ins Männermittelfeld reingeschwommen und haben die da,
ja, klar,
haben die da mal schön aufgemischt, ne? Ja, auf jeden Fall, aber das war einfach geil. Ja, aber war natürlich für unsere Reisegruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, Reisegruppe Sonnenschein, war es natürlich absolut geil. Also das Jan dann, der sprintet da auf Platz 2, Tibor schreit ihn nach vorne, ich stehe oben auf diesem Gebäude auf dem Dach, um so einen Shot von oben zu kriegen auf die Ziellinie. Habe ich auch Ärger für gekriegt. Ich wurde dann von so einem Security da runter gescheucht und mit so Trillerpfeife.
Aber wie bist du da hochgekommen?
Das ist so ein, also das ist ja da in Valencia so ein Park. Und dann ist da oben ist auch nochmal so eine Ebene, so ein Balkon, wo auch so ein paar Sachen noch draufstehen. Also ich weiß gar nicht, was da steht, da hatte ich gar keine Zeit für mir, das irgendwie in Ruhe anzugucken. Und da war halt dann noch so ein Beet und so eine Mauer, da bin ich dann halt draufgeklettert und habe mich dann da direkt auf die Ecke positioniert. Ja. Und da war halt gedacht.
Gute Bilder brauchen. Ja. Muss improvisieren.
Ja, man muss improvisieren und auch manchmal so ein bisschen gucken, was geht und was geht nicht. Und ja, da hat mich der Security-Mann aber, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die da auch irgendwo Kameras oder so, dann sieht das einer, da kam dann auf jeden Fall mit so einem Golfkart angefahren und schon von weit weg habe ich die Trillerpfeife gehört und gedacht, oh Scheiße, aber den Shot brauche ich noch.
Guardia Civil. Wenn die Guardia Civil kommt, dann ist es nicht zu Spaß.
Das war es nicht. Das war von diesem... Das ist ja dieser riesige Kunstpark und so da in Valencia, wo auch der Marathon endet, wo dann das Ziel war, da die Local Security. Und der konnte dann natürlich auch nur Spanisch und hat dann mich, also wahrscheinlich hat er mich nett gefragt, ob ich da runtergehen kann auf Spanisch, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe natürlich kein Wort verstanden.
Ich habe eher gesagt, du und dummer deutscher Tourist, verpiss dich da von unserem Dach. So würde ich das gesagt haben. Du hast gegrinst und hast gesagt, ja, gracias, señor. I will do.
Ich habe gefilmt und gesagt, uno momento. Und dann hieß nur, no.
Jetzt.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, und bin ich dann auch runtergegangen und bin dann schnell auch woanders hin und habe mich versteckt, dass er mich nicht wiederfindet. Ja, nein, das war geil. Und ja, dann zu der Zeit ist ja Lena dann fast auf 1 rangelaufen und dann waren wir natürlich alle komplett völlig hyped und völlig durch und du hast dann ja wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, weil du so mitfieberst. Und dann ja beide der Reisegruppe Sonnenschein, beide Pros Platz 2. Also und das ganze Wochenende, wie gesagt, filmerisch mitgenommen und festgehalten von beiden. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, das wird richtig geil. Und ich bin beseelt. Bitte?
Wann kommt das erste Video raus?
Es liegt jetzt dran, wann wir es schaffen. Tibor sitzt schon im Schnitt und hat mir heute geschrieben, dass er von Lena den Rough Cut schon fertig hat. Also Rough Cut heißt so die Story Outline, die Tage hintereinander weg. Und dann musst du halt noch auf Musikkarten so ein bisschen gucken, wo packen wir die Interviews hin, dass du so eine komplett erzählende Geschichte hast. Aber das schon mal so durch das Footage durchgegangen, die besten Shots rausgesucht, die schon mal nach der Reihenfolge, wann eben was passiert ist, auf die Timeline gelegt. Und dann schauen wir uns das morgen mal an. Und dann werden noch hoffentlich am Wochenende. Das erste.
Ach, cool.
Ja. Das ist das Ziel.
Was für ein Wochenende.
Ja.
Was für ein Wochenende.
Das war geil und jetzt bin ich richtig angekommen in der Triathlon Race Season jetzt. Also ich sag's dir, wenn du das auch willst, guck irgendwo, wo ist das erste Rennen oder ihr geht hin, schaut euch das live an vor Ort. Das ist irgendwie was anderes. Auch selbst wenn es keinen Livestream gibt oder so, du hast dann dauerhaft diese Tracker-App in der Hand und guckst, wann sind die hier und wo sind die jetzt ungefähr und hast dir vorher beim Streckencheck die Strecke schon angeguckt und weißt, die sind jetzt da oben in den Serpentinen. Das war übrigens auch noch geil, das kann ich nur erzählen. Ich meine, das kommt auch natürlich im Video, dann ist jetzt so ein bisschen Spoiler beim Strati-Video. Aber das ist eine so eine Strecke, wenn so, es ging erst berghoch, paar Serpentinen und dann leicht aus einer kleinen Straße bergab, wunderschön. Und dann sind wir unten angekommen an so einer T-Kreuzung, Strati hält uns an. Fenster runter, Fenster runter. Ich fahre nochmal. Hier ist eine Stelle, da kann man einen Unterschied machen. Und ist dann die Stelle nochmal abgefahren, weil es halt so eine sauschnelle Abfahrt war, technisch, kurvig. Und ja, das war dann auch so, wo du dann gesehen hast, okay, Zwischenzeit. Bevor es in dieses Stück reinging, Joshua Lewis war am Anfang, die ersten Kilometer alles vor. Und genau kurz bevor es in diesen Teil reinging, paff, Strati vorbei und hat sich an die Spitze gesetzt. Also auch ganz geil zu sehen, wie so beim Streckencheck was gesehen wird, sich das ganz genau angeschaut für die Strecke, wie die Jungs da halt auch und Mädels da auch arbeiten. Das war schon wieder geil. Das ist so. Und was man dann auch immer wieder merkt, auch ey, morgens vorm Race Day aufsteht und Strati im Hotelzimmer vorm Start noch Mobility gemacht und so. Und also du merkst einfach, dass das so im Vergleich zu unserem Project, wo wir alles machen wollten, um Profi zu sein, je mehr und je öfter ich jetzt wieder dabei bin, auch ganz nah dabei bin, desto mehr merke ich auch, wie viel da noch gefehlt hat, um wirklich Profi zu sein. Also
ja, klar, aber
nicht nur das Training und so, sondern Mindset, Vorbereitung, Gedanken dazu, alles. So, das ist
ja, aber das sind ja crazy. Auch, das sind ja auch, ja, aber das sind ja auch viele Sachen. Also das ist ja auch tatsächlich, du entscheidest ja auch nicht, dass du Profi wirst, sondern du wächst da ja rein, mhm, und auch schon bei den Amateuren letztendlich. In der Regel ist es ja so, entweder du kommst aus der Kurzdistanz und dann kommst du aus dem Verbandssystem, wo von Anfang an schon ein ganz anderes Surrounding ist, ein ganz anderes Team rum ist, die ganze Vorbereitung auf die Rennen natürlich viel, viel professioneller ist, als wenn du jetzt als Amateur deine erste 70-3-Distanz machst. Aber auch bei den Amateuren musst du natürlich irgendwann mal, wenn du gewinnen willst, auch immer professioneller werden. Und ich sag jetzt mal, die Top-Altersklassenathleten, die sind ja mittlerweile auch so Wahnsinn. Also da sind natürlich noch große Unterschiede. Aber auch da ist dann ja so eine Vorbereitung mittlerweile schon, hat ja sehr, sehr professionelle Züge einfach, auch im Amateurbereich. Und wenn du dann halt über den Amateurbereich zu den Profis wechselst, was seltener der Fall ist mittlerweile als von der Kurzdistanz, aber dann wächst du ja in diese Aufgaben rein. Und so wie du jetzt, du bist Amateur und sagst, ich bin jetzt einmal Profi, das funktioniert natürlich nicht, sondern das ist ja auch ein Prozess, der über mehrere Jahre ist. Und wenn ein Strati als Dritter der WM und Ironman 70.3 Champ so ein Rennen vorbereitet, ist es mit Sicherheit auch anders, als es jetzt ein Johannes Vogel bei seiner ersten 70.3 Distanz gemacht hat. Der wird mit Sicherheit seine fünfte, sechste, siebte 70.3 Distanz auch anders vorbereiten. Also das ist ja immer so eine Mischung aus Professionalität, Routine, viel wahrscheinlich auch, was hat mal funktioniert und daran willst du dich dann wieder festhalten, dass es dann das gleiche Abendessen sein muss oder die Pasta à la Mama bei Fred,
ja,
die dann jeden Abend im Hotelzimmer gegessen werden muss.
Das hat also Strati auch richtig geil, auch so ein Hotel-Kochtopf, weißt du, den du in die Steckdose steckst, dann so ein Kochtopf, wo er am Race-Day abends vorher seine Pasta kochen kann oder mittags halt mal, dass du mal guckst, dass du auch gut gefühlt bist, dass du die Carbs reinkriegst eben in den entscheidenden Tagen vorher und eben am Tag vorher nichts mehr riskieren, dass du nicht mehr essen gehst, sondern bleibst halt auch einfach auf dem Hotelzimmer, machst da deine Pasta und Abfahrt. Ja, aber da wächst man rein, spannend, wie du gesagt hast. Das ist, aber es ist einfach trotzdem so beeindruckend zu sehen, genau diese Abläufe auch. Okay, dann und dann ist einchecken, dann ist Briefing, dann müssen wir los. Also wie viel, wissen wir ja alle, wie viel so ein Profi auch vorher noch zu erledigen hat, dann das Training dazwischen zu setzen, wie dieser Tag geplant ist und wie akribisch das dann einfach ist, das Ganze. Das macht einfach Bock. Ich habe da einfach, das macht einfach wirklich richtig, richtig Spaß, dabei zu sein. Und da muss ich auch nochmal Danke an Lena und Jan sagen natürlich, dass wir auch so dabei sein dürfen dann.
Ja, klar, wobei das natürlich mittlerweile auch für beide, klar, wenn dann eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird, ist es natürlich noch positiver.
Genau,
wobei ich
aber das ist ja auch so, wenn die jetzt total abgekackt hätten, sorry, dass ich dir da unterbreche, aber das ist ja genau das, also wenn jetzt einer da DQ raus aus dem Rennen, DNF, was auch immer, oder einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, dann muss der mir nachher trotzdem das Interview geben, damit das Video zu Ende kommt und kann sich nicht erstmal verkriechen oder so. Also das ist dann natürlich auch immer genau das Ding und am Ende ist es ja auch so, wenn die Stimmung geil ist, das kann dann auch beflügeln und passt dann auch voll, aber es kann natürlich auch Druck ausüben, dass man denkt, ey scheiße, jetzt wird das ja alles gefilmt und was ist, wenn ich jetzt nicht performe und wie geht das dann aus und so. Und mir ist das durchaus bewusst, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, was einmal so mental ist und was auch die Drucksituation bei sowas auslöst oder macht dann einfach. Und natürlich ist es auch eine Chance für die Athleten, wenn es dann einfach ein geiles Video gibt, ist es natürlich auch beste Vermarktung und dann super interessant für Sponsoren wieder. Aber es ist nicht in eine Richtung nur, dass du sagst, ja klar, ist ein No-Brainer.
Nee, wobei ich aber auch, und das wollte ich gerade sagen, auch Geschichten dann auch ganz interessant sein können, wenn sie halt nicht funktionieren. Das sind jetzt natürlich immer so die super Sachen. Du hast zwei Athleten, die sich vorbereiten, die ein gutes Rennen machen und dann beide als Zweite zurückkommen. Aber im Grunde genommen, genau was du gesagt hast, hätte es jetzt auch sein können, dass irgendwas passiert und es nicht so gut läuft. Und das finde ich dann aber auch sehr interessant zu sehen, weil sich da natürlich vermutlich 80% derjenigen, die sich so ein Video angucken, wiederfinden.
Ja.
Weil bei den Großteil der Athleten läuft es ja doch eher so oder nicht so, wie man sich das vorstellt. Also Erfolgsgeschichten werden im Sport selten geschrieben. Es ist definitiv so, dass man öfter verliert, als man gewinnt, es sei denn, man heißt Jan Frodeno oder zurzeit Sam Long. Aber in der Regel ist es so, dass man eher einen auf den Kopf bekommt. Und ich finde halt diese Geschichten auch sehr interessant. Wie geht man damit dann halt um? Und deswegen finde ich, kann man eigentlich als Athlet nur gewinnen, wenn man sowas mit sich machen lässt oder wenn man die Möglichkeit hat, begleitet zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es kann auch nerven. Und wie du sagst, die Frage ist halt, wie kann ich damit umgehen? Und ich finde das halt super cool, dass man solche Möglichkeiten hat. Also sowohl ihr jetzt als Medienschaffende als auch als Zuschauer, das wirklich mal so ganz extrem behind the scenes zu sehen, denn das ist ja auch nicht normal.
Nein.
Und wie du es gesagt hast, für die Athleten ist es natürlich das Beste, was eigentlich passieren kann, weil man sich selber präsentieren kann. Also das ist ja auch immer ganz positiv, wenn man wirklich die Athleten noch näher kennenlernt. Und natürlich für die Sponsoren ist es natürlich super, wenn die sich dann halt einfach auch wiedersehen und da dann eine andere Identifikation mit den Brands entsteht. Also schon super cool und bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Also ist ein cooler Einstieg, wie du es gesagt hast, irgendwie. Ja, macht Bock. Also ich habe jetzt schon echt Bock auch auf den Ironman in Texas. Also bin ich super gespannt. Wir haben es ja auch gesagt, gerade so aus deutscher Sicht, Flo Angert, dann Patrick Lange nach dem nicht ganz so souveränen Auftritt in Oceanside, dann sind ja noch unfassbar viele andere Deutsche am Start, ein riesengroßes Starterfeld, irgendwie so die absoluten Top-Namen, würde ich sagen, fehlen jetzt. Also natürlich Patrick Lange, aber ich sehe da jetzt keinen, der irgendwie ansatzweise vom Papier her ihm eigentlich das Wasser reichen könnte. Klar sind da auch solche Leute wie Joe Skipper und Co., aber im Grunde genommen, wenn das Rennen normal läuft, dann müsste Patrick das Ding eigentlich gewinnen.
Es könnte nur einer aber ihn schlagen. Ja, aber also steht leider nicht auf der Liste. Das wäre, wenn jetzt mit Wildcard-Slot Lionel Sanders noch reinkommt. Weil wissen wir ja alle, wer jetzt der Trainer ist. Das ist, du hast es gerade gesagt, der hat das Siegergehen jetzt weitergegeben an Lionel. Ja. Ich wollte nur die Gerüchteküche weiter anfeuern, nachdem ich diese Woche, ich habe es letzte Woche schon erzählt, auch noch wieder 6 Einsendungen des Sam Long Interviews nach Singapur bekommen habe.
Ich sag's euch, ich bin immer noch fest davon überzeugt. Aber wir werden es ja sehen. Also
wenn ich das auch noch rein muss. Ich habe dieses Gerücht wirklich noch immer noch von keinem anderen außer von dir gehört.
Ja, wir werden es sehen.
Ja, wir werden sehen. Ob das
aber du musst schon zugeben, dass ich meine, dass Sam Long das auch noch gesagt hat und die Reaktion
ja,
von
ja,
Babu
ja,
war schon
ja,
auch
ja,
so,
ja, doch, ja, das hat das schon, also deswegen schicken das glaube ich auch so viele Leute, weil das schon sehr gut zusammenpasst. Aber so weiter, er wird nicht die Wildcard in Texas bekommen. Also du sagst, genau. Patrick macht das Ding.
Ja, das denke ich schon. Also ich habe jetzt auch die komplette Starterliste nicht im Kopf, aber das würde mich jetzt schon stark wundern. Ich meine, in Texas war das, glaube ich, auch das allererste Rennen, was Patrick gewonnen hat. Da hast du dann natürlich auch immer irgendwie gute Erinnerungen, wenn du weißt, du kommst zurück und bist da halt einfach, ja, da hat deine Karriere angefangen und da geht sie jetzt nicht zu Ende, Gott sei Dank, aber da hast du halt einfach schon mal gute Rennen gemacht. Deswegen glaube ich schon, dass er definitiv derjenige ist, den es zu schlagen gilt. Und ich meine, wir wissen selber, 70-3-Distanz und Ironman-Distanzen, das sind bei Patrick zwei Paar Schuhe. Und der Schuh Langdistanz passt ihm einfach besser als der Schuh Halbdistanz. Insofern glaube ich schon, aber es wird spannend sein. Also ich freue mich da total drauf. Und dann hier in Hamburg, auch das ist, weil genau das hast du halt gesagt, so diese Atmosphäre, das merkt man dann ja auch immer in der Stadt, wenn sich das so aufbaut, ist ja dann am Sonntag Hamburg-Marathon. Ist für mich jetzt ein bisschen entspannter. Die letzten Jahre Tabea gestartet, hat ja dies Jahr ganz bewusst gesagt, sie startet nicht, weil sie auf der Unterdistanz erstmal wieder ein klein bisschen schneller werden will, um dann halt den Sprung jetzt unter die 2:30, den sie ja beim Berlin-Marathon knapp verfehlt hat, dieses Jahr zu schaffen. Und da passte einfach der Hamburg-Marathon nicht rein. Das ist auch ganz krass, wie das dann für einen selber einen ganz anderen Stellenwert hat. Dann war Fritz ja die letzten Jahre immer noch am Start, hat auch so ein bisschen jetzt nicht auf die 230 Marke geschielt, aber so ein klein bisschen hat man schon gedacht, na, mal gucken, ob er jetzt dichter an die 230 rankommt. War letztes Jahr natürlich cool, weil er dann ein bisschen Hasen machen konnte für Tabea. Und dieses Jahr haben wir auch Athleten am Start, die laufen, die auch top in Form sind, und da guckst du dann natürlich auch hin. Aber so diese Medienaufmerksamkeit, letztes Jahr, weiß ich noch, war ich dann am Freitag schon bei der Pressekonferenz mit Tabea, und da wurde dieser Hype halt ganz anders aufgebaut, das, was du halt erzählt hast. Das ist dieses Jahr ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz siehst du halt, dass die Absperrungen schon stehen, die ganzen Straßensperrungen sind schon da. Und sowas ist halt immer cool, wenn dann morgens so die Helikopter hochgehen und
dann ist es doch wieder
da. Einfach, jetzt geht's, ach geil, mega gut. So, und auch jetzt das Lauftraining, was ich ja dienstags immer mache. Gestern, wir nehmen heute Mittwoch auf, da waren auch super viele, die den Halbmarathon oder den Marathon laufen, zum Teil auch zum allerersten Mal. Und dann gibst du halt auch nochmal so ein bisschen Tipps. Und das ist einfach echt, dass dieser Ausdauersport, der hat halt einfach so eine ganz eigene Faszination, weil halt, egal in welchem Alter du damit anfängst, du bist dann irgendwie sofort im Bann, und dann halt auch am Anfang immer so dieses, wie schaffe ich das, Halbmarathon durchzulaufen oder Marathon durchzulaufen, und dann weißt du, wenn du es ein, zwei Mal gemacht hast, dann kommt dann irgendwann so diese Zeitgeschichte, dass du dann halt sagst, oh, könnte ich vielleicht tatsächlich mal einen Marathon doch auch unter 3 Stunden zu laufen, oder dann halt bei den Frauen irgendwie unter 3:30 oder dann die magische 2:30 im High-Performance-Bereich, oder High-Performance-Bereich ist mittlerweile eher 2 Stunden, aber halt schon im sehr, sehr, sehr guten Amateurbereich. Und Ausdauersport ist halt einfach cool. Das macht halt echt Spaß, und auch so zu sehen, wie die Hobbysportler dann immer gewissenhafter an die Sache rangehen, und dann auch so dieser Blick 5 Tage vorher, wenn du das erste Mal einen Marathon läufst und noch so unsicher bist und gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Also das ist, ja, da merke ich einfach auch immer wieder, wie gerne ich das mache. Unabhängig von diesem High-Performance-Bereich. Das ist halt so cool, weil dieser High-Performance-Bereich, genau das, was du eben beschrieben hast von Alena und Strati, das ist natürlich viel, viel, viel professioneller, und da geht's um ganz, ganz andere Geschichten. Ich meine, da entscheiden dann tatsächlich, hat man ja gesehen, Sekunden, ob du Zweiter oder Dritter wirst, selbst bei der 70-3-Distanz. Aber letztendlich ist ja so diese Rangehensweise, so diese große Unbekannte vor dem Start und diese wochenlange, monatelange Vorbereitung, ist ja das Gleiche.
Ja, das Geilste ist ja auch, also es ist bei mir zumindest so, kannst du ja sagen, ob es bei dir auch so ist. Es ist egal, wenn du Race Morning aufstehst und das Rennen startet halt dann 3 Stunden später, also man steht ja immer, oder ich zumindest immer 3 Stunden vorher auf, und die Profis so auch 3, 3,5 Stunden vorher halt. Es war jetzt in Valencia so, es war bei mir in Rot so, und es ist auch so, wenn ich nur einen 5er Silvesterlauf mache, wenn ich weiß, es ist Race Day, bin ich einfach, du hast dieses Race Day Feeling, und ich muss selber nicht mehr racen, das hatte ich jetzt auch genau wieder. Einem ist so ein bisschen schlecht, man denkt so, oh, habe ich irgendwie Magen-Darm mir eingefangen oder muss ich nur aufs Klo? Das ist so dieses, man kann es einfach nicht beschreiben, aber ich habe das wirklich dann immer. Also klar, wenn ich jetzt einen Fünfer laufe und der ist um 16 Uhr oder so, dann nicht, aber dieses, wenn um 8 Uhr, 7 Uhr Start ist und man muss dann halt um 4 Uhr oder 5 Uhr aus dem Bett raus, und das ist so eine blöde Zeit, das ist so ungewohnt, das fühlt sich nicht richtig an, und dann ist Race Day, und dann gehst du irgendwie, machst dein Hotelzimmerlicht an oder dein Licht zu Hause, frühstückst, putzt Zähne, dann gehst du raus, dann geht die Sonne auf, und das ist einfach, das kribbelt so hart bei mir einfach, das triggert mich so sehr. Und genau das, was du eben gesagt hast, auch mit Hamburg, wenn du natürlich total involviert bist, dann sind die Tage vorher schon, dieses Build-up ist noch viel extremer, und wenn du das nicht hast, dann denkst du, irgendwie dieses Jahr catcht es mich nicht. Wenn du dann aber trotzdem zum Start hingehst und auch früh aufstehst, catchst dich halt jedes Mal trotzdem wieder. Sofort. Das ist halt diese Vorstartatmosphäre, diese Luft, die einfach zum Schneiden ist, die da steht mit den Athleten, die alle nervös sind, die alle irgendwie vorher dann da bei den Dixies anstehen und man dann bei den langen Schlangen überlegt, oh, kann ich mich da überhaupt anstellen oder verpasse ich dann meinen Start schon? Und also das sind ja dann bei allen die gleichen Gedanken, und die, also das ist Wahnsinn. Das war jetzt auch in Valencia wieder so. Dann stehen da diese langen Schlangen, und ich musste, also weißt du, bei mir war es ja wirklich egal, und ich habe mir dann Gedanken gemacht, oh, ob sich das ausgeht mit dem Start, wenn man sich jetzt noch anstellt, das ist ganz schön lange Schlange an den Dixies.
Die wichtigen Probleme am Race Morgen.
Ey, das ist das Allerwichtigste. Das ist, muss man ja mal so sagen, ne? Das ist das, was du, das Einzige, was du am Race Morning wirklich gut geplant haben solltest, weil sonst kann es buchstäblich in die Hose gehen. in die Hose gehen. Da sind wir wieder beim Thema.
Sind wir wieder beim Chat nochmal, was war das?
Von
74, ja, glaube ich. Ja. Oder 73. Nee, aber ja, das ist, nee, aber ja. Schönes Wortspiel. Das ist schon, hat wirklich eine ganz eigene Faszination. Das muss man wirklich sagen. Und genau, was du beschrieben hast, auch wenn man dann irgendwie, je näher man dem Start kommt, desto mehr sind die Straßen geplant und dann ist da eine Straßensperre und dann zwinkern dann irgendwie oder drücken die Polizisten dann vielleicht auch nochmal ein Auge zu, weil sie sehen, du hast irgendwie mit dem Wettkampf zu tun und je näher du kommst, dann hörst du irgendwann, wie ich es gesagt habe, die Helikopter oder du hörst dann die Sprecher und sowas alles. Also das ist schon toll und hat eine ganz eigene Faszination und diejenigen von euch, die vielleicht, ja gut, wenn ihr Zuhörer seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei so einem Rennen schon mal zugeschaut habt, sehr, sehr, sehr groß, sonst würdet ihr nicht zuhören. Aber vielleicht habt ihr es lange nicht mehr gemacht und guckt einfach mal wieder bei so einem Rennen zu, was irgendwo in der Nähe stattfindet, weil das einfach wirklich, das löst einfach was aus. Das löst dann auch in einem selber, wenn man lange nichts mehr gemacht hat. Der Bock, der kommt zurück. Das ist einfach so. Also man hat dann echt Lust, wieder ein bisschen was zu machen und das ist einfach, ja, ich freue mich total. Also es ist wirklich cool.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich habe es ja erzählt, Samstag, großer Kinderlauf hier, das Zehntelmarathon, eines der größten Schülerveranstaltungen hier in Hamburg. Ich glaube 9000 Schüler. Boah. Oder vielleicht sogar mehr als 9000. Ich glaube 9000 Grundschüler und noch mehr Schüler aus den weiterführenden Schulen laufen mit. Und auch Görki Junior läuft seinen ersten Wettkampf. Ist auch schon aufgeregt. Und ich sag dir, selbst da werde ich vermutlich.
Klar. Auch da aufgeregt war sowas sein. Von. Da wirst du extra aufgeregt sein.
Oh Mann.
Machst du mit Caspi auch Race Briefing? Also wirkliches Warm-up vorher, wie wir letzte Woche besprochen haben und so?
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mit ihm am Freitag, weil die laufen ja 4,2 Kilometer.
Ja, und das ist schon lang.
Ich finde, das ist für so kleine Steppkes ist das echt lang. Wir haben uns ganz seriös vorbereitet und sind hier zweimal, ich habe es ja erzählt, die Fred-Funk-Spezialeinheit gelaufen. In der ersten Mal zweimal, dreimal eine Runde durch den Park. Eine Runde sind 430 Meter. Klassisch gesteigert. Jetzt dieses Wochenende waren dreimal eine Runde. Hat er auch gut gemacht. Hast auch gleich einen Formanstieg gesehen. Also die Runden waren gleich schneller. Auch die letzte Runde war schneller. Aber trotzdem sind natürlich so diese 4,2 Kilometer, das ist echt, das finde ich eine sehr lange Strecke.
Als eine Runde im Park.
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die Strecke mit ihm mal mit dem Rad abfahre oder ob das so ein bisschen too much ist, weil er aber auch wirklich, und das hat er von seiner Mama, das hat er nicht von mir, total gewissenhaft ist. Also der ist
aber
so.
Aber ist doch auch voll geil.
Ja, voll.
Also ich meine, musst du das nicht und ist es zu viel, aber ich meine so für ihn ist es ja voll das geile Abenteuer. Also wenn er sich so professionell mit Papa vorbereitet und Streckencheck macht.
Ja,
das ist richtig cool.
Ich glaube eher, dass ihn das erschlägt, wenn er halt am Morgen dahin kommt. Und ich habe ihm halt schon erzählt, dass der Start neben dem Fernsehturm ist. Und der Fernsehturm ist natürlich für so kleine Kinder Monster beeindruckend. Also jedes Mal, wenn wir da vorbeifahren, hat er immer einen offenen Mund und denkt so, wow. Und wenn ich ihm dann halt erzähle, weil er kennt Tabea auch, dass das halt der gleiche Start ist und der gleiche Zieleinlauf wie beim echten Marathon. Und das ist ja das Coole daran. Also ich hoffe auch, dass dieser rote Teppich schon aufgebaut ist, der hier in Hamburg immer ist. Und alle, die schon mal da waren, erzählen mir, also alle Eltern, die ältere Kinder haben, sagen, das ist ein absolutes Highlight. Also das muss wirklich unglaublich sein. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass er da hinkommt und er ist da auch eher so ein bisschen schüchterner, dass ihn diese Szenerie mehr oder weniger erschlägt. Und da habe ich halt gedacht, vielleicht würde ihm das helfen, wenn wir da am Tag vorher mal hinfahren. Das ist ja von uns auch einfach nur 1,5 Kilometer entfernt. Und wie cool wäre das, stell dir vor, ich pack ihn vorne ins Lastenfahrrad, kennst du ja auch, und dann Streckencheck vom Lastenfahrrad aus.
Geil. Dann musst du an 2-3 Stellen, wo dann so eine 90-Grad-Kurve ist, die kannst du nochmal aussteigen lassen, dass er die nochmal abläuft für bessere Kurvenlage.
Aber ich will halt nicht, dass die Leute denken, oh guck mal, der Görke ist so bekloppt, der ist so ehrgeizig, dass sein Sohn jetzt schon die Strecke, wenn, dann muss ich das inkognito machen, weil so ist es ja eben nicht. Es soll einfach wirklich nur sein, damit er zu dieser Atmosphäre, damit ihn am nächsten Tag nicht erschlägt. Und ich glaube, aber vielleicht kann das auch so sein, weil das ist ja auch schon einfach der Freitag vor Marathon und du kennst es ja auch. Ich meine, du hast ja schon oft genug
gearbeitet. Ja klar, da ist schon richtig was los.
Ja, und es kann halt auch sein, dass er dann echt schon, dass er schon die ganze Nacht nicht mehr schlafen kann.
Das kann natürlich auch absolut passieren. Dass er nachts um 3 Uhr an der Bettziffe geht, Papi.
Und deswegen weiß ich nicht, ob der Streckencheck so eine gute Idee ist, aber das entscheide ich dann morgen.
Ich bin gespannt, was du nächste Woche berichtest.
Aber das wird cool. Ich freue mich da total drauf. Und Ziel ist, dass er diese 4,2 Kilometer läuft ohne Pause. Das Witzige ist, er ist ja genauso ein Quatschkopf wie ich. Und als wir jetzt geübt haben, haben wir mit einem Kumpel von ihm trainiert. Und die einzige Herausforderung ist es, glaube ich, dass er nicht die ganze Zeit quatscht. Weil beim Training hat er wirklich jede Runde, inklusive der schnellen Runde, hat er einfach die ganze Zeit gequatscht, dass ich schon gedacht habe, oh Mann, komm jetzt, lauf einfach mal eine Runde ohne zu quatschen, aber das hat nicht geklappt. Und da habe ich mir vorgestellt, wie er da die 4,2 Kilometer durch Hamburg flitzt und die ganze Zeit am Schnattern ist.
Wahrscheinlich, wenn du den Streckencheck mit ihm machst, dann erzählt er dem, neben dem er läuft, wie er gestern den Streckencheck mit Papi gemacht hat.
Ja, genau.
Dass dann da hinten gleich die Kurve kommt. Rechts. Scharf rechts geht's ab 90 Grad. Ihr habt das mit dem Geodreieck nochmal nachgemessen. Also 91 Grad hat die Kurve. Die muss man innen nehmen. Im besten Winkel.
Das Krasse ist tatsächlich, er hat sich schon eine Taktik zurechtgelegt. Er hat gesagt, die werden ja, also weil wir haben halt gesagt, deswegen habe ich es ja auch gemacht, deswegen sind wir diese locker mittel schnell. Habe ich ihm auch erzählt, dass es einen australischen Trainer gibt, der immer sagt moderate, medium, mad. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du läufst mittel los und das läufst du einfach durch. Und dann meinte er, ja, aber zum Ende muss ich da auch mal ein bisschen schneller laufen. Und dann meinte ich so, ja, weiß ich nicht, guck einfach mal. Und dann hat er gesagt, da hat er dann wieder Radsport verwischt. Weil er gerne halt auch Radsport mit mir guckt. Und dann sagt er mal, ist jetzt der eine ausgebüxt. Und seine Taktik ist jetzt, dass er halt 3 Kilometer mittel läuft und im letzten Kilometer büxt er dann aus.
Geil.
Und alle, die vorher ausbüxen, die gehen eh hops. Also die holt er dann eh schon ein. Und wenn er das Gefühl hat, dass er die doch nicht einholt, dann büxt er schon bei Kilometer 2 aus.
Also büxt er bei Kilometer 2 aus.
Ja, wenn's, vielleicht ist er auch so übermütig, dass er schon bei Kilometer 1 ausbüxt. Und das legen wir dann beim Streckencheck fest, an welcher Stelle ausgebüxt wird. Aber ich finde halt dieses Wort ausbüxen, das fand ich einfach so cool.
Ja, das ist und mega. Das ist ja auch so dieses Ding, ne? Da liegt ja der Unterschied. Ist das jetzt auch schon ein Streckencheck und das Training dann mit Fred Funk Special, weil er Fred cool findet, weil er ihn persönlich schon kennengelernt hat? Ist das Ganze spielerisch? Und hat der Kleine einfach Spaß oder sagst du, wir müssen das jetzt irgendwie machen und uns angucken und der sitzt da mit einer Fresse in der Dingens und das ist ja so, keine Ahnung, ist doch egal, was andere Leute denken. Wenn er da Spaß dran hat,
nein, na klar,
einfach
nein, das
machen,
ist,
das
nein,
ist
das
so
ist
geil.
Nein,
wenn
absolut.
Weißt du, ich stelle mir jetzt gerade vor, weißt du, dann sitzt er im Lastfahrrad und dann lege ich dir 2 verschiedene Punkte aus. Hier könnte er das erste Mal ausbüchsen. Ach, wie geil ist das, ey. Frieda muss auch, ich freue mich schon. Wenn Frieda laufen kann, dann fahren wir auch nach Hamburg und laufen auch das Zehntel. Aber ich mache Streckencheck.
Aber da sieht man auch mal wieder, was so, also auch mal irgendwie jetzt diejenigen, die es hören und die irgendwie mal mit Kindern zu tun haben, die vielleicht dann auch im High-Performance-Bereich unterwegs sind, hört man ja ganz häufig, dann habe ich irgendwie von dem ein High-Five bekommen oder habe von dem ein Autogramm bekommen. Und bei uns war es ja wirklich so, als Fred zum Off-Season-Race hier war, sind wir am nächsten Tag ja mit ihm und Tio noch einen Kaffee trinken gegangen und Kasper war dabei und dann haben die zwei ja immer Sprintduells gemacht und Fred hat halt immer einfach voll gegengehalten und das war ja für Fred waren das dann halt einfach so 3-4 Mal ein Sprint auf dem Bürgersteig bis zur Litfaßsäule oder bis zum nächsten Fahrrad und dann hat halt Gürke Junior ihn immer noch weiter gequatscht, komm ein, machen wir noch so und Fred hat halt voll mitgemacht. Aber was das für ihn halt bedeutet, weil er jetzt halt immer noch davon erzählt, ein halbes Jahr später, dass er halt mit dem Vize-Weltmeister um die Wette gerannt ist.
Ja.
So, das hat sich ja, da hat ja überhaupt keiner von uns in der Situation drüber nachgedacht. Aber die Kids, die vergessen das.
Ja.
Die merken sich das halt. So, das ist so krass. Und als ich dann halt erzählt habe, so, ja, Fred, kennst du ja auch, der blaue Teufel, der ist immer der blaue Teufel. Weil Kasper hatte damals ja auch beim Tri-Battle Royale war ja auch dabei und da war ja Riesenfan vom grünen Teufel, weil Lionel da ja grüne Sachen anhatte und Fred ist halt der blaue Teufel und dann habe ich halt erzählt, dass wir jetzt die Spezialeinheit vom blauen Teufel machen, die ich aber auch sehr gerne mit meinen Athleten mache und dann meinte er, ja, Fred habe ich auch schon im Sprint geschlagen. Ich hatte das halt schon total vergessen und dann meinte ich, wie, du hast Fred im Meer? Ich habe doch mit ihm Sprintduelle gemacht, weißt du das nicht mehr? Und ich sage, ja, stimmt. So, und das ist, das, also wirklich, wenn man irgendwie diese Gelegenheit hat, an Kinder was zurückzugeben, oder halt einfach nur irgendwie so Kleinigkeiten mit denen zu machen. Ich glaube, das ist so viel wert, weil die sich das halt echt merken und weil das halt auch so eine riesen Motivation in denen auslöst, weil die halt einfach sehen, ja, das sind auch nur normale Menschen, aber es ist halt der zweitbeste Triathlet der Welt. So, das ist natürlich schon krass und diese Freude zu sehen bei denen und auch diese Aufregung, also auch alle die, wie gesagt, die ich kenne, irgendwelche Schwestern von den Kita-Kameraden, jetzt Klassenkameraden, die das schon mal gelaufen sind. Das muss einfach ein ganz, ganz tolles Event sein. Und ich kenne das ja vom Schüler-Triathlon, der hier auch stattgefunden hat, wo ich auch schon ein paar Mal mitgemacht habe. Und also diese Kinderwettkämpfe, Schülerwettkämpfe, das ist einfach so toll, weil die halt einfach wirklich so eine Freude daran haben und einfach so dieser natürliche Bewegungsdrang. Das ist halt einfach mega. Also das ist schon wirklich cool.
Das ist die perfekte Überleitung jetzt. Wir können einfach jetzt beim Marathon bleiben und aber vom Zehntel in unsere neue Coaching-Ecke switchen. Weil ich habe natürlich schon ganz viele Fragen eingeschickt bekommen von den Leuten, was wir aufgerufen haben letzte Woche. Und ich habe jetzt gerade eine schon mal rausgesucht hier, die jetzt genau zu dem Thema passt, wo wir gerade bei sind mit den Frühjahrsmarathon. Also jetzt eben Hamburg, Hannover, Rotterdam, Paris, London und so weiter, die alle stattfinden. Und die jetzt dafür einen Plan durchziehen. Und man hat ja nach so einem Marathon oder in so einer Marathonvorbereitung sich jetzt gut was aufgebaut und hat ja auch so eine Form. Und dann ist ja bei den ganzen Marathonläufern jetzt immer so die Frage, was mache ich dann jetzt? Also bis Oktober, bis zu den Herbstmarathons ist noch so lang hin. Aber es sind natürlich jetzt irgendwie alle paar Wochen auch noch Halbmarathons. Und jetzt die konkrete Frage war jetzt hier von Benny. Bei ihm ist jetzt zum Beispiel in 4 Wochen in der Stadt später ein Halbmarathon. Ist das zu empfehlen oder ist das zu kurz? Wie sollte so ein Abstand sein, wenn man die Form mitnehmen will? Was macht man danach? Macht man Ruhe? Zieht man dann nochmal 4 Wochen durch oder 3 Wochen durch und race dann nochmal einen Halbmarathon, um die Form irgendwie zu konservieren? Was kann ich da machen?
Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, die wir uns gestellt haben, als wir die 12-Wochen-Pläne gemacht haben. Und wo wir ja auch gerade in der 70-3-Vorbereitung, glaube ich, auch so eine Doppelperiodisierung haben wir nicht gemacht, aber wo wir ja ganz bewusst auch in den 12-Wochen-Plänen 2 Höhepunkte eingebaut haben, weil halt sehr viele immer so die Frage haben, okay, ich habe jetzt diese 12 Wochen trainiert und dann mache ich meine Halbdistanz und was mache ich danach und wie gehe ich danach weiter? Und was halt ganz wichtig ist, gerade natürlich nach dem Marathon, weil ein Marathon schon ein sehr, sehr großer Impact ist, vor allem auch auf das Bänder- und Sehnenapparat, also die Muskulatur, die kriegt das ganz gut hin, die ist schon 3-4 Tage zerstört, aber die Bänder und Sehnen, die brauchen schon wesentlich länger, um sich davon zu erholen und man sollte deswegen meiner Meinung nach in der ersten Woche wirklich sehr wenig laufen, wenn man Triathlon macht oder mittlerweile ist ja auch bei Läufern, sind ja auch immer mehr, die auch Rennrad fahren, einfach so aus Spaß, gerade auch so die Hobbyläufer. Das ist natürlich perfekt, um die Regeneration einzuleiten. Also ich würde tatsächlich am Tag danach würde ich gar nichts machen. Da fällt ja meistens schon irgendwie Treppensteigen schwer oder sich vom Klo zu erheben. Da
gibt's ja auch oder die hinzusetzen.
Wo die Leute, ja, hin geht ja meistens noch. Also hinsetzen, runter, kommt man immer irgendwie, genau, aber hoch. Ich glaube, da hab ich auch schon mal diese sensationelle Geschichte erzählt. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Tim V, ich nenne ihn mal Tim V, er heißt auch wirklich Tim V, ein Studienkollege von mir, der damals in Berlin relativ unvorbereitet als Sportstudent seinen allerersten Marathon gelaufen ist und wie man das so als Sportstudent macht, man rennt dann irgendwie mal 21 Kilometer, der ist mit Sicherheit auch mal ein 25er gelaufen, aber halt nicht so 2, 3, 3, 4, 5, 30er oder sowas und ist in Berlin den ersten Marathon gelaufen und dann haben sie abends natürlich auch richtig gefeiert und hoch die Tassen. Und er musste dann irgendwann aufs Klo und das war so eine Berliner WG, die halt so dieses Toilette am Ende des Flures hatte. Diese ganz, ganz, ganz schmalen Toiletten, das waren ja früher immer so Vorratskammern und da hat man dann das Klo reingebaut, weil es damals noch so Etagentoiletten gab in den großen Blöcken. Und er ist halt aufs Klo gegangen und hat er halt gemerkt, dass er nicht mehr hochkommt. Und er kannte da jetzt auch nicht so richtig viele Leute in der WG. Ich glaube, er hat irgendwie 2 Kumpels, kannte er, den Rest der Leute, die da abends gefeiert haben, kannte er nicht. Und dann hat er halt überlegt, ey, wie komme ich aus dieser Situation raus? Weil er es wirklich nicht geschafft hat, vom Klo hochzukommen, weil ihm so die Oberschenkel wehgetan haben. Und dann hat er sich halt einfach mit runtergelassener Hose, hat er einfach die Tür aufgemacht und hat sich halt einfach nach vorne kippen lassen. Und lag dann halt mit Büchs auf 7:30, lag also halb auf dem Flur, hat sich die Hose wieder hochgezogen und hat sich dann, glaube ich, irgendwie am Stuhl hochgezogen oder so. Aber in dieser Situation, in der er auf dem Klo saß und jeder, der schon mal so einen Monster-Muskelkater hat oder nach dem Ironman, ist es ja ähnlich, wenn du da halt einfach nicht mehr hochkommst, weil deine Oberschenkelmuskulatur einfach nicht mehr mitspielt. Also deswegen, wenn man diesen Zustand am Tag nach dem Marathon hat, dann sollte man meiner Meinung nach keinen Sport machen, aber so ab dem zweiten, dritten Tag kann man dann auch locker aufs Rad steigen. Oder Schwimmen wäre natürlich auch eine super Bewegung. Also gerade als Triathlet ist man da im Vorteil, wenn man gut schwimmen kann. Und dann würde ich tatsächlich so ab frühestens ab dem vierten Tag würde ich wieder anfangen, ganz, ganz locker zu laufen. Aber so die erste Woche ist halt so dieses Fit for Fun, einfach nur das machen, worauf man Lust hat. Und in der zweiten Woche kann man dann...
Kann man die erste Woche, dieses Fit for Fun, eigentlich ja für alles sagen, was jetzt vielleicht nicht nur ein Fünfer ist oder so. Also auf einer Halbdistanz, wenn ich eine Langdistanz gemacht habe, wenn ich eine richtig harte olympische Distanz hatte oder so, kann man das generell sagen, weil sonst kommen da auch wieder die Fragen, dann können wir das schon mal abgreifen, nee, so ein bisschen, das oder ist nur Marathon und Langdistanz zum Beispiel?
Ja, das hängt ganz stark davon ab, also was man für einen Fitnesszustand hat. Je besser man vorbereitet ist, desto schneller kann man natürlich wieder in die Trainingsroutine gehen, beziehungsweise sollte man sogar wieder in die Trainingsroutine gehen, weil natürlich Bewegung auch hilft. Das weiß man ja mittlerweile auch. Ich meine, wenn man sich die Tour de France anguckt, am Ruhetag fahren die, keine Ahnung, 60 bis früher sind sie noch länger gefahren. Mittlerweile, glaube ich, fahren sie 40, 50 Kilometer. Aber damit halt einfach der Bloodflow angeregt wird, damit auch der Sympathikus weiter angetriggert wird, also der, Sympathikus, Parasympathikus, die Nerven, dass sie halt einfach noch in Belastungszustand sind und nicht in Ruhemodus gehen, das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man jetzt sehr gut trainiert ist, so wie Stralis halt auch gesagt hat, Jungs, lass uns schwimmen gehen, dann fühle ich mich besser, als wenn ich nichts mache. So, das ist oder ein Easy Ride nach einer Halbdistanz, das können Profiathleten ruhig machen. Wenn aber natürlich für mich bei der Halbdistanz das Ziel ist, anzukommen und ich die letzten 21 Kilometer oder die letzten 10 Kilometer der 21 Kilometer richtig am Struggeln bin und am nächsten Tag richtig, richtig durch bin, dann brauche ich nicht am nächsten Tag Sport zu machen. Dann kann ich mich erstmal eine Woche lang erholen und dann ist, genau wie du sagst, Fit for Fun angesagt, dann ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, eine Woche nichts zu machen. Also da ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so einen riesen Formverlust hat. Da geht's ja nicht darum, schnell wieder ins Training zu kommen. Also ich glaube, je ambitionierter man ist, desto schneller kann man wieder trainieren oder sollte man auch trainieren. Wenn aber halt, und das ist halt beim Marathon tatsächlich der Fall und auch beim Ironman, wobei interessanterweise beim Marathon die reine muskuläre Zerstörung größer ist, weil die Geschwindigkeit höher ist beim Laufen. Also wenn ich im Ironman laufe, laufe ich nicht mehr so eine hohe Geschwindigkeit, als wenn ich einen reinen Marathon laufe. Das heißt, die CK-Werte, die anzeigen, wie zerstört ist die Muskulatur, die ist nach einem reinen Marathon größer als nach einem Ironman. Und da sollte man tatsächlich wirklich erstmal eine Woche Fit for Fun machen, dass man halt nicht ins Training einsteigt, weil sonst macht man halt einfach noch mehr Sachen kaputt, weil die Muskelzellen sind ja tatsächlich, die Filamente sind wirklich zerstört, also die Muskelfasern sind tatsächlich, das sind Mikroverletzungen, das ist halt auch der eigentliche Grund dann für den Muskelkater und die müssen halt erstmal heil werden und wenn man da zu früh wieder einsteigt, kann das halt wirklich im schlimmsten Fall auch zu Muskelverletzungen führen, deswegen sollte man da so ein bisschen Ruhe ranlassen und dann kann man halt in der zweiten Woche wieder so locker ins Lauftraining einsteigen. Ich würde auch in der zweiten Woche noch keine Intensität machen, weil man dann eigentlich in der dritten Woche wieder eine ganz, ganz gute Form hat. Und da darf man dann aber auch nicht die Geduld verlieren und der Meinung sein, okay, ich mache jetzt irgendwelche Hardcore-Intervalle, weil ich habe ja eine ganz gute Form. Das fühlt sich schon wieder so an, aber dann würde man diese Form letztendlich wieder abgreifen. Also man ist dann so auf diesem aufsteigenden Ast. Und wenn ich dann zu früh wieder zu intensiv trainieren würde, würde ich den wieder absägen. Wenn ich dann aber in der dritten Woche so eine ruhige Grundlagewoche wieder mache und so ein paar Tempospitzen einsetze beim Laufen, sind es dann so die Strides beispielsweise, dass ich 5, 6, 7 mal 100 Meter zügig laufe mit einer perfekten Technik, hohen Geschwindigkeit, aber halt nicht all out. Dann baue ich wieder so ein bisschen Muskelspannung auf und dann kann ich schon 4 Wochen danach nochmal einen richtig guten Halbmarathon laufen. Das funktioniert schon. Aber danach muss ich dann eigentlich auch wieder aufpassen und muss sehen, dass ich dann tatsächlich wieder ruhiges aerobes Training mache und dann wieder so einen Formaufbau zu machen. So, das ist, also man muss sich immer bewusst sein, wenn ich tatsächlich einen Marathon laufe und ich laufe den auf Bestzeit und ziehe den auch wirklich durch, kann den durchziehen, dann ist meine Muskulatur schon nachhaltig erstmal zerstört für, ja, mindestens eine Woche. Dann muss ich noch eine Woche ruhig machen und dann muss ich auch noch aufpassen mit Intensität.
Okay, aber dann ist 4 Wochen ja schon wirklich so das absolut unterste Limit, was man irgendwie anpeilen sollte, wenn man dann wirklich nochmal einen schnellen Halbmarathon laufen will, dann wäre es ja...
Ich glaube auch Halbmarathon ist fast auch zu lang. Ja. Also ich glaube, ein 10er kann man nochmal gut rennen. Halbmarathon, ich glaube, da geht dann hinten raus auch die Puste aus. Also das hatte ich jetzt in der Tat auch tatsächlich bei einem Läufer, der in Barcelona beim Halbmarathon Bestzeit gelaufen Marathon. Ist. Ganz, ganz knapp die Marathon Bestzeit gelaufen ist. Und dann ist er... 2 oder 3 Wochen danach nochmal 10 Kilometer Bestzeit gelaufen
Und also Bereiche, Marathon war 2,50 und 10 Kilometer Bestzeit war dann eine 36,20, glaube ich.
Schon fix, ey.
Und dann ist er den Berlin-Halbmarathon gelaufen.
Da war dann aber der Ofen und aus.
Da ist er dann geplatzt, ja. Genau, da ist er dann geplatzt. Also da ist er dann die ersten 6-7 Kilometer noch schnell angelaufen, wollte glaube ich auch unter 1,20 logischerweise laufen, aber das hat dann nicht funktioniert.
Ja, da ist dann irgendwann das ist auch genau mental das, und so bist du ja auch erschöpft, glaube ich, das ist dann, da sind ja viele
Komponenten. Genau, mental erschöpft, aber auch physisch, ja. Also du bist dann auch einfach nicht mehr imstande, du hast dann einfach nicht mehr den Bums und da mussten dann jetzt halt erstmal wieder ein paar Wochen ran. Also ich habe auch gesagt, Halbmarathon wird nicht funktionieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das sind dann so wieder die Momente, wo du als Trainer denkst, ha, habe ich doch recht gehabt. Er hat sich sogar noch den Schuh gekauft, diesen 500 Euro Adidas Schuh und hat befunden, der ist scheiße, weil es nicht funktioniert hat. Also Material ist dann doch nicht alles.
Ja, klar.
Oh, hat nicht funktioniert, der Schuh. Mist, bin keine Bestzeit gelaufen. Lag vielleicht auch einfach daran, dass er zu viele Bestzeiten in den letzten Wochen gerannt ist.
Ja.
Ja, das ist beim Laufen muss man da echt vorsichtig sein und dementsprechend natürlich auch nach dem Ironman. Also das kann schon ein Formaufbau sein. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, als Thorsten Schröder sich das erste Mal für Hawaii qualifiziert hat und ich glaube zwischen Frankfurt, wo er die Quali nicht geschafft hat und dann Hamburg, das Bild ist ja so ein bisschen durch die deutsche Presse gegangen, als er dann nachgerückt ist und sich tierisch gefreut hat, da waren ja 5 Wochen zwischen und der längste Lauf, den er dazwischen gemacht hat, waren, glaube ich, wir sind einmal ein 20er gerannt. Und er war tierisch nervös, dass er gedacht hat, ich habe ja viel, viel, viel weniger trainiert als vor Frankfurt. Und ich so, ja gut, aber du hast ja auch Frankfurt schon gemacht und das ist ja auch so ein Reiz. Und letztendlich hat er dann seine Leistung von Frankfurt nochmal wiederholt. Das hat dann funktioniert, aber da muss man halt einfach cool bleiben und da muss man einfach vertrauen, dass die Form, die man vorher aufgebaut hat, nicht durch den einen Wettkampf weg ist.
Ja.
So, das ist das Coole am Ausdauersport halt, ne? Wenn man gut gearbeitet hat vorher, wenn man eine solide Basis aufgebaut hat, dann kann man halt auch einfach 2, 3, 4 Wettkämpfe hintereinander machen und muss dazwischen dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel trainieren. Aber man muss halt, das ist ganz wichtig, Luft ranlassen. Also man darf nicht gleich wieder draufhauen und muss einfach cool bleiben.
Ja, und bei den absoluten Profis, da sieht man ja auch jetzt immer mehr diese Back-to-Back 70.3 oder PTO und 70.3 Races wie jetzt Sam Long. Oder zum Beispiel bei Strati wird es jetzt so sein, der macht Malle und dann geht's von da nach Chamorin. Und das ist ja natürlich auch bei den absoluten Profis, die kriegen das hin und die kriegen das ausgesteuert, aber wie du gesagt hast, je gut in reinhören bei sich und je ambitionierter ich bin, desto schneller geht's wahrscheinlich wieder, weil ich eben diese Loads und diese Reize gewöhnt bin und die auch ab kann und ja, wenn es um Ankommen geht, gerade im Marathon, dann brauche ich auch erstmal danach direkt eine längere Erholungszeit, als wenn ich schon ein paar Marathons gemacht habe und da schon gelaufen bin. Und lieber wahrscheinlich, wenn man unbedingt noch einen Halbmarathon laufen will, sind 6 bis 8 Wochen besser als 4 Wochen nach dem Marathon.
Genau, ja. Genau, dass man halt einfach nochmal wieder so ein bisschen Basis aufbauen kann. Also das wäre eigentlich so klassisch, dass man halt sagt, okay, ich mache jetzt nochmal, ich erhole mich erstmal 2 Wochen vom Marathon. Auch vom Kopf her finde ich das sehr, sehr wichtig. Und dann steigt man wieder so ein klein bisschen ins Training ein, macht erstmal wieder so 2 Wochen Umfangblock und dann fängt man halt mit diesen leichten Spitzen an, wie ich es gesagt habe, mit den Strides. Und dann kann man in Woche 5 eigentlich schon wieder auf ganz recht hohem Niveau Unterdistanz machen. Also ich würde in so einem Fall dann auch kurze Distanzen machen, 400er, 200er und dann vielleicht auch mal wieder ein paar Hill-Raps, aber erstmal schneller als Zielgeschwindigkeit und dann kann man nochmal 1 Woche, 2 Wochen Zielgeschwindigkeit trainieren und dann hat man meistens auch ein höheres Niveau und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass man auch nochmal schneller läuft, als man den Halbmarathon vorm Marathon gelaufen ist. Also so 8 Wochen danach müsste man eigentlich wieder in einer richtig guten Form sein. Klar, wenn man jetzt absolute Weltspitze ist, reicht das nicht. Aber das darf man immer nicht vergessen, dass wir halt eine aerobe Sportart haben und auch ein Strati, wenn der das machen wird. Also der wird jetzt vermutlich, klar, vor Mallorca, da kann der nochmal zuspitzen. Also ich glaube, da wird die Form definitiv auch nochmal besser sein, als sie jetzt in Valencia war. Weil er halt natürlich jetzt ein sehr gutes Selbstbewusstsein aus dem Rennen mitnimmt, weil auch ein Rennen immer wieder ein Reiz ist und auch die Abgänge oder die Abläufe ja auch perfekt formulieren. Hat ja auch erzählt, glaube ich, irgendwas hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, der Wechsel hat nicht so gut hingehauen oder sonst irgendetwas. Irgendwas, glaube ich, hat nicht so hingehauen, wie er gedacht hat.
Ja, der Dixie
Stop. Und das wird beim zweiten... Ja, aber er hatte doch auch beim ersten Wechsel, glaube ich, hatte auch irgendwas.
Ja, die sind ja alle zusammen raus und Leo Bégère war einfach der Schnellste. Was bei Strati so war, ist, Jan hat unterm Neo sein Suit eben nicht an, weil ihm dann genau, da die Schultern immer so zugehen. Und in diesem Fall war die Wechselzone jetzt, oder der Weg zur Wechselzone vom Schwimm-Exit nicht der längste.
Echt kurz. Okay.
Und dann hat er halt ein bisschen länger gebraucht als Leo. Und klar, wenn du überlegst, der hätte den Suit runter gehabt und hätte genauso, also er war mit Leo aus dem Wasser, hätte da mit Leo gewechselt oder wäre nur statt 10, 12 Sekunden, 3 Sekunden dahinter, der hätte die Lücke zugepresst und die wären zu zweit weg gewesen. Mhm. Er hat dann gesagt, für mich wäre es auch egal gewesen, weil er ist eine relativ ähnliche Laufzeit wie Bejer gelaufen, aber der war ja null unter Druck und da hat Strati auch gesagt, da gebe ich mir ja gar keine, also mache ich mir gar keine Hoffnung, dass ich den irgendwie im Laufbattle hätte besiegt. Von daher hat er gesagt, es war noch nicht, längst noch nicht alles optimal, aber ich habe aus dem Tag alles maximal rausgeholt und hatte auch den ganzen Tag ein richtig gutes Mindset. Und das ist halt so dieses, was du immer hörst, wenn irgendein Profi ein gutes Rennen macht, dann war das Mindset gut und alles, was an dem Tag in dem Körper drin war, wurde abgerufen. Und dann passiert eben genau sowas, dass du halt ein Top-Rennen machst. Und das ist auch so dieses, wenn ein Athlet das sagt und jemand ist besser, dann ist auch immer so, ja, den hätte ich heute auch nicht geschlagen, egal was ich gemacht hätte, egal ob alles absolut richtig gegangen wäre.
Ja.
Und das finde ich auch immer so geil, dass man sieht, ja, also das ist dann echt immer dieser zweite Punkt, dieses Mindset-Ding immer und auch diese Frische, die du dann doch auch brauchst, um so Rennen zu machen und auch diese Erfahrung einfach. Das ist einfach Wahnsinn. Und das ist aber das ist genau, egal, wie viele Rennen du anguckst, wie viele Interviews du dir anhörst von Profis. Das ist am Ende, wenn ihr für euch ein gutes Rennen machen wollt, das ist jetzt keine Frage gewesen, aber das kann ich einfach aus allen Sachen, die ich jetzt von Profis gehört habe, angeguckt habe, wenn man sich auf sich fokussiert und für sich an dem Tag alles aus seinem Körper rausquetscht, dann ist man A, mega happy mit seiner Leistung, mit sich und in 99,9% der Fälle wird es dann auch ein geiles Rennen.
Ja, total. Ich meine, das ist ja auch letztendlich, was den Wettkampf entscheidet, ist der Kopf. Also alle von den Top-Athleten sind gut vorbereitet. Natürlich hast du dann irgendwie 5, 6, 7, die sind noch talentierter oder haben noch härter gearbeitet. Das sind dann halt die, die gewinnen können. Von den 6, derjenige, der nachher gewinnt oder diejenige, das sind aber die, die einfach im Kopf das beste Mindset hatten, die an dem Tag im Flow waren, die es hinbekommen haben, sich in diesen Zustand zu bringen, den die anderen halt nicht hinbekommen haben oder die zu keinem Zeitpunkt gezweifelt haben. Vermutlich hätten 80% der Athleten, die den Dixie-Stop machen mussten, das Rennen geschenkt und hätten gesagt, jetzt werde ich halt 8., 9., 10. und wären in eine Negativspirale reingekommen. Das kam halt bei Strati in dem Moment überhaupt gar nicht in Frage, sondern er hat halt einfach, ist bei sich geblieben, hat das Momentum auf seine Seite gezogen und ist Zweiter geworden. So. Und das ist halt das nachher, was im Rennen das Entscheidende ist. Und das ist ja auch das, die Rennen werden im Kopf gewonnen. Das ist einfach so und damit ist nicht immer nur die Vorbereitung gemeint, sondern halt auch ganz, ganz stark die Tage vorher und auch der Tag dann halt auch, also und die Woche vorher. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, weil du es gesagt hast, auch diese Frische, die du dann brauchst für sowas. Und das war das, was ich erläutern wollte mit Strati, dass er mit Sicherheit dann auf Mallorca die Abläufe besser funktionieren werden. Das ist ein bisschen routiniert, das ist dann auch schon das zweite Rennen und wenn er danach dann Chamorin macht, kann das Ganze auch noch funktionieren, aber spätestens danach ist dann auch diese Frische im Kopf weg, weil du halt dreimal so innerhalb relativ kurzer Zeit, 5, 6 Wochen so ein Momentum aufbauen konntest und das ist dann einmal diese Kopffrische, als halt auch die Form abgegriffen ist und spätestens danach wird dann mit Sicherheit auch wieder so ein Formaufbau kommen, also wo dann wieder ruhiges Training im Vordergrund steht. Also du kannst davon ausgehen, dass jetzt ein Sam Long auch erstmal wieder nach diesem super Ritt, den er da gemacht hat, Oceanside und danach dann halt
Singapur.
Singapur, davor Miami, der wird jetzt auch erstmal wieder einen ruhigen Trainingsblock einlegen. Anders funktioniert das gar nicht. Und du weißt, wir haben letzte Woche, wenn du erinnerst dich an, über Daniel Beckegaard gesprochen, der jetzt mit Sicherheit mental nicht so besonders gut drauf ist und wo ich noch gesagt habe, ich würde an seiner Stelle nicht jetzt gleich noch eine 70-3-Distanz machen, um zu testen, da bin ich vielleicht doch auch ganz gut in Form. Und er hat es auch nicht gemacht. Also er ist dann schon auch so, hat gesagt, ja, okay, ey, das funktioniert gerade nicht. Unbedingt, anders, wie soll er drauf gekommen sein? Als Däne kann der mit Sicherheit auch Deutsch, also der wird zugehört haben. Der wird dem Orakel gut zugehört haben und haben gesagt, nee.
Die wussten das schon, dass Frodo Sanders trainiert.
Deswegen starte ich jetzt hier auch nicht in, sondern kuriere mich halt aus. Und so musst du es halt auch machen. Das ist einfach so. Das ist wirklich immer ein großes Risiko, dass du halt tatsächlich zu viel willst, zu sehr das mit der Brechstange machen willst und das funktioniert halt nicht. Und womit man eigentlich nie was verkehrt machen kann, ist ruhiges Training, ruhiges aerobes Training. Damit holst du dir immer eine sehr solide Basis, holst sie auch wieder zurück. Und man muss nicht so viel schnelle Sachen machen, um schnell zu sein. Das ist irgendwie das Faszinierende daran. Also das sieht man immer wieder.
Sehr gut. Wir machen noch eine Frage. Mehr kriegen wir heute nicht unter.
Oh, wir sind schon wieder lange.
Ja,
Wahnsinn.
Wir gehen jetzt nochmal in die andere Richtung. Also nicht alles ist gut gelaufen, sondern das ist ja auch immer wieder so ein Thema, wo sich so viele in den Kopf machen oder dann noch tiefer in die falsche Richtung bewegen. Und zwar, in weniger als 7 Wochen steht für mich die Mitteldistanz in Ingolstadt an. Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Schienbein. Mal kann ich schmerzfrei laufen, mal auch nicht. Mich würde es interessieren, was der Coach dazu sagt. Wie geht man am besten mit sowas unmittelbar vor dem Wettkampf um? Lieber mal ganz Ruhe rankommen lassen oder irgendwie kürzere Einheiten planen oder gibt es sonst noch andere Tipps?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, Schienbein-Kann-Syndrom ist natürlich so ein Klassiker, der aufgrund von Überlastung kommt. Also das ist ja jetzt nichts, was von jetzt auf gleich kommt, also irgendwie so ein Vertreten oder so wie bei dir jetzt letztendlich ein Bänderriss. Das ist natürlich schon sehr, sehr schlimm. Aber Schienbein-Kann-Syndrom ist ja eher so ein chronisches Ding. 7 Wochen ist jetzt ja auch nicht unmittelbar davor. Also 7 Wochen ist ja schon noch relativ lange hin. Und wenn die Vorbereitung bisher relativ gut gelaufen ist, dann würde ich tatsächlich sagen, macht es überhaupt nichts aus, über einen Zeitraum von 2-3 Wochen nicht zu laufen. Also da dementsprechend dann klein bisschen was Richtung entweder mehr Rad zu fahren oder vielleicht sogar ein bisschen mehr zu schwimmen und ganz, ganz bewusst der Knochenhaut wirklich mal Ruhe zu geben, therapeutisch an die ganze Sache rangehen. Also man kann gerade auch bei Knochenhaut sehr gute Übungen über die Fußgelenksarbeit, also über die Fußmuskulaturarbeit machen. So diese ganzen Greifübungen mit den großen Zehen sind sehr, sehr gut. Man kann schon auch, das ist sehr schmerzhaft, aber man kann mit einem guten Physiotherapeuten quasi in die Knochenhaut reinmassieren. Das klingt jetzt sehr fies, aber das sorgt meistens auch für eine sehr gute Selbstheilung. Und ich persönlich bin großer Fan von einbeinigen Sachen, also dass man auf dem Erikspad arbeitet, barfuß, damit man halt einfach das Fußgewölbe kräftigt. Das ist jetzt nur Ferndiagnose, also da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Im besten Fall sucht man sich einen guten Physiotherapeuten und geht es mit dem an. Aber von außen betrachtet würde ich sagen, spricht überhaupt nichts dagegen, 2-3 Wochen lang nicht zu laufen und dann 4 Wochen vor dem Wettkampf wieder ins Lauftraining vorsichtig einzusteigen. Da hat man dann mit Sicherheit mehr von, als dass man jetzt versucht, das Ganze irgendwie über diese 7 Wochen zu retten. Denn dann kann im schlimmsten Fall natürlich aus so einer Knochenhautreizung auch ein Ermüdungsbruch resultieren. Mhm. Und das ist das, was man natürlich auf gar keinen Fall machen will. Das ist dann immer die Frage, wie schwierig ist oder wie stark ist tatsächlich diese Knochenhautreizung. Ich persönlich hatte auch immer Schienbeinkantensyndrom. Das war eigentlich so toi 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 eine der einzigen Schwachpunkte, die ich hatte, also was sich so mehr oder weniger chronisch bei mir durchgezogen hat. Ich war tatsächlich ein großer Verfechter immer von Wobenzym. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das wurde ja immer sehr kontrovers diskutiert. Einige haben gesagt, das hast du nur ausgepinkelt und war rausgeschmissenes Geld. Ich habe 2-mal so eine Wobenzym-Kur gemacht in den Fällen und mir hat es jedes Mal wieder komplett geholfen. Hab aber auch parallel dazu dann immer, wie gesagt, diese Fußgymnastik gemacht und ich habe tatsächlich nachher einfach mir so ein Erikskissen, muss auch nicht von Erik sein, das kann auch irgendwie ein Konkurrenzprodukt sein, kostet glaube ich 30 Euro bei Amazon, hat einfach diese Schaumpads und das habe ich mir tatsächlich im Bad hingelegt und habe immer, wenn ich mir die Zähne geputzt habe, immer einbeinig barfuß darauf gestanden, 1 Minute links, 1 Minute rechts, morgens und abends. Und das hat meistens schon dafür gesorgt, dass ich diese Schienbein-Kann-Syndrom-Problematik in den Griff bekommen habe. So, und mittlerweile weiß ich, dass sehr viel, also gerade die DTU, da habe ich mich mit Laura Lindemann mal drüber unterhalten, die arbeiten wirklich sehr viel über diese Fußgymnastik, also diese ganzen Greifübungen und Fußmuskulatur aufbauen, weil das prophylaktisch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, um halt diesem Schienbeinkantensyndrom entgegenzuwirken.
Das war jetzt ja noch sehr speziell bezogen, wenn man es jetzt weiterzieht auf so alles so vor dem Wettkampf ist noch irgendwas zwickt und man merkt, ey, das ist jetzt nicht so, wie es sein sollte.
Das ist halt immer ganz, ganz schwierig zu sagen, weil natürlich du musst abwägen, was ist das für ein Problem, wenn das so eine Also ich sag jetzt mal, wenn, deswegen ist Schiemann-Kanten-Syndrom ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil viele kennen das. So, das ist ja etwas, was sehr, sehr viele Ausdauersportler haben und was so ein klein bisschen schleichend kommt. Und wenn das jetzt tatsächlich so 2-3 Wochen vorm oder 4 Wochen vorm Höhepunkt ist und es fängt gerade so an, dass man halt merkt, man kommt dagegen und dann tut's weh oder nach den langen Läufen oder nach den intensiven Läufen tut's weh, dann würde ich natürlich immer den Laufumfang reduzieren. Also ich würde nur noch das Nötigste machen. Ich würde wahrscheinlich keine 4-mal pro Woche mehr laufen, sondern ich würde nur noch 3-mal pro Woche laufen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, noch den Long Run zu machen. Ich würde ansonsten die Läufe eher so als Koppelläufe machen, weil wenn das Bein schon durchblutet ist, dann funktioniert das Ganze. Also du musst immer gucken, wie gravierend ist das Problem. Mhm. Und kann ich es mir erlauben, vielleicht noch für einen Zeitraum von 3-4 Wochen einige Einheiten zu machen, um noch so eine Form zu halten und dann nach dem Wettkampf erstmal komplett Ruhe zu geben? Oder ist es halt so, dass ich riskiere, dass die Verletzung schlimmer wird oder dass ich einen Start womöglich riskiere? Wenn ich einen Start riskiere, dann würde ich auf gar keinen Fall weiterlaufen, sondern dann würde ich halt einfach sagen, ey, bis zum Wettkampftag kein Laufen mehr. Und dann halt über solche Sachen wie Aquagymnastik gehen oder Aquajogging gehen. Und dann tatsächlich den Wettkampf machen, weil man muss ganz ehrlich sagen, man verliert nicht in 3-4 Wochen komplett seine Form. So, das hat man oft genug schon gehört. Also das ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist. Aber in der Regel bin ich der Meinung, wenn man wirklich verletzt ist, dann ist man verletzt und dann bringt es auch nichts weiter zu trainieren, sondern da muss man gucken, dass man so schnell wie möglich wieder gesund wird. Denn immer so dieses, ich ziehe das nochmal 3-4 Wochen durch, das funktioniert eigentlich nicht, weil dann, es wird eigentlich immer schlimmer.
Ja.
Und dann verlagert man nur das Problem und in 99% der Fällen ist es dann eigentlich so, dass aus so einer kleinen Verletzung eine schwerwiegende Verletzung wird und dann ärgert man sich hinterher schwarz. Also man macht dann irgendwelche Ausweichbewegungen, dann tut vielleicht der Fuß weh und am Ende hat man aber ganz gravierende Rückenprobleme oder man hat irgendwie ganz gravierende Hüftprobleme. Oder
genau,
sowas.
Ich wollte gerade sagen, das kann man ja einfach auf alles schon auch so anwenden, ne? Also dieses Thema, worauf ich auch hinaus wollte, nicht versuchen irgendwie durchzuziehen und zu sagen, geht schon, sondern lieber einmal auf die Bremse treten und noch das schauen, dass es zum Racing geht und am Ende natürlich das Allerwichtigste abchecken lassen und im Optimalfall dann mit dem Physio dann Schritt für Schritt wieder abklären, was geht und was nicht geht oder was für Übungen auch gut sind und genau.
Absolut. Das ist halt auch das Schöne an dieser Sportart am Triathlon, dass du halt einfach 3 Disziplinen hast und dann kannst du immer noch Krafttraining machen und du musst nicht, natürlich ist es super oder um eine absolute Top-Performance hinzulegen, muss man alle 3 Disziplinen trainieren, aber es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man auch mal nicht mehr Rad fährt oder gut, Radfahren ist jetzt seltenst die Disziplin, die irgendwie verletzungsanfällig ist. Aber wenn man irgendwie nicht läuft oder auch wenn man mal nicht schwimmen kann, es ist dann, wenn man irgendwie eine Verletzung hat, dann macht man vielleicht Zugseiltraining. I don't know, man kann nicht ins Wasser gehen, weil man gerade eine Chlorallergie. Finger gebrochen, gutes Beispiel, Finger gebrochen, hatten wir jetzt ja sogar gerade. Und dann guckt man halt, dass man Zugseiltraining macht und geht da kein Risiko ein. Und dann wird man merken, natürlich nach 3 Wochen nicht im Wasser ist das Wassergefühl blöd, aber über Zugseiltraining kann man super gut die Muskulatur aufrechterhalten. Und wenn ich dann wieder ins Wasser springe, dann fühlen sich die ersten 3-4 Einheiten nicht gut an. Man hat vielleicht auch ein paar Sekunden verloren auf die 400 Meter Bestzeit, aber das ist nicht kriegsentscheidend. Und ob ich dann im Ironman 1:02 schwimme oder 1:05 schwimme, ist bei den meisten Amateurathleten nicht der entscheidende Unterschied. Ja. Und selbst im High-Performance-Bereich, wo es darum geht, die erste Gruppe zu kriegen, kann das sein, dass ich die trotzdem kriege, auch weil ich 3 Wochen nicht im Wasser war. So, das ist
bestes Beispiel, was du immer bringst, ist auch Anne Haug, Hawaii-Sieg
2019.
Genau. Sehr wenig gelaufen.
Absolut.
Und dann trotzdem die Performance. Klar, da ist der entsprechende Background da, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ruhig bleibt und sich nicht verrückt machen lässt, weil eigentlich ist ja das Geilste, das wollte ich jetzt am Ende nochmal so zum Abschluss zusammenfassen, in der Mail, in der Frage stand, es sind nur noch 7 Wochen, weil sobald irgendwas zwickt und wehtut, ist es immer nur noch. Und du sagst, 7 Wochen ist noch ganz schön lang hin. Wenn du da mal 2 Wochen jetzt nicht läufst, tut das, ist es eigentlich, ne, ist nicht völlig egal, völlig, aber es ist nicht schlimm. Und das ist ja auch so dieses Thema. Also ich hatte jetzt noch mit Lasse eine Episode aufgenommen, jetzt vorgestern. Und bei mir ist jetzt so, ich bin am Wochenende mit der Kamera ein bisschen gelaufen und der Knöchel war wieder ein bisschen dick dann. Ja, und ich muss jetzt auch unbedingt nochmal abklären, ob es nicht doch irgendwie Kapsel oder sowas ist. Also irgendwie gucken, dass ich ins MRT komme. Lustigerweise habe ich trotzdem weiterhin überhaupt keine Schmerzen. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie laufen und dann den Knöchel wieder dick werden lassen, weil wenn der dick wird, ist ja auch irgendeine Ursache da. Und die muss ich halt auch jetzt abchecken. Und das ist genau das Gleiche, dass ich jetzt dann auch das allererste Mal diese Woche dann oder ab dann Montag, wo ich mit dem dicken Knöchel aufgewacht bin, gedacht habe, also langsam muss ich mich drum kümmern, weil jetzt ist nicht mehr so diese entspannte lange Zeit. Am Ende sind es trotzdem noch jetzt 16, 17 Wochen und ich fahre ja Rad und gehe schwimmen und so und trainiere ja trotzdem weiter. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie Bein gebrochen habe und gar nicht Radfahren und gar nicht laufen kann. Aber trotzdem, ich war super entspannt, aber jetzt gerade, wo es dann, wo ich dachte, jetzt kann ich wieder anfangen und ja, ich starte jetzt langsam wieder rein, dann nochmal so einen kleinen Dämpfer zu bekommen, wie schnell dieses Kreiseln im Kopf anfängt, diese Negativspirale, sozusagen, oh, wenn ich jetzt nicht laufen kann, oh, dann wird das, oh, das wird dann ganz schön eng. So, und dann steigert man sich da ja schön rein und das genauso ist ja auch so, ja, das tut manchmal weh beim Laufen, manchmal nicht, dann kann ich es ja eigentlich noch probieren, ja, das geht jetzt und genauso wie du sagst mit der Schienenkante, das, da arbeitet man sich schön rein, dann gehst zwei Wochen, ziehst du das jetzt noch durch, hast zwei Läufe, wo es geht in der Woche, zwei, wo es nicht geht in der Woche, die du vielleicht sogar abbrechen musst. Und in der dritten Woche tut jeder Lauf weh und dann ist das Ding eigentlich, ist das Kind komplett in den Brunnen gefallen. Und jetzt kann man noch schön gegensteuern. Aber das ist so, ja, dieses nicht in Panik verfallen ist eigentlich total einfach, aber auch total schwer. Weil
wenn man drinsteckt,
wenn du selber das hast, ja, irgendwann, also das ist ja auch, ich hab's ja bis jetzt so auch so voll cool, ja, alles kein Problem, bla bla bla. Aber jetzt komme ich auch an einen Punkt, wo ich denke, aber langsam muss/will ich auch mal und ja, vielleicht laufe ich auch einfach mal. Weißt du? Und so Gedanken hast du dann.
Aber da ist, ja, aber genau, aber da ist jetzt natürlich dann noch immer so diese Situation, bist du alleine oder bist du in einem Umfeld, wo du entweder Athleten um dich herum hast, die dir helfen können und die halt sehr viel Erfahrung haben, oder arbeitest du mit einem Trainer zusammen, der dir dann einfach, das würde dir jetzt nicht passieren. Also wenn das jetzt in der Situation des Projects gewesen wäre, weißt du schon, wie ich die auf dem Dach gestanden hätte und dann hätten wir jetzt schon zig Sachen gemacht, damit das A, abgeklärt wird, B, du hättest ganz anders in die Reha investiert, weil ich halt immer gesagt hätte, ey, wie sieht's jetzt eigentlich aus, und ich hätte dich vielleicht auch, also jetzt auch konkretes Beispiel, was du angesprochen hast mit der gebrochenen Hand, wo ich dann auch gesagt habe, ich so, du, zu der Athletin, lass uns da jetzt kein Risiko eingehen, dass sich irgendwie deine Haut entzündet. Dann lass uns jetzt lieber irgendwie zwei Tage lang oder lass uns lieber eine Woche nicht ins Wasser gehen und tatsächlich nur Zugseiltraining machen. Du musst keine Angst haben, dass danach das Gefühl dann deutlich schlechter ist. Und dann, na nee, aber der Orthopäde hat das abgecheckt, hat gesagt, das ist okay, das sieht alles total gut aus. Also dann halt auch immer, da ist der Trainer sogar eher noch am besten auf der Bremse und sagt, du, wir wollen nicht riskieren, dass du 5 Wochen Trainingsausfall hast, weil eine Woche Trainingsausfall ist überhaupt nicht schlimm. 5 Wochen Trainingsausfall ist schwieriger aufzuholen. So, und immer das Beste aus der Situation zu machen. Und wenn du jetzt natürlich ein Trainer hättest, der würde sagen, alter Nick, Stagi, was hast du hier die letzten Wochen gemacht? Irgendwie reha-mäßig warst du nicht besonders fleißig, deswegen jetzt Attacke. Aber wenn man alleine in der Situation drinsteckt, dann ist es schon deutlich schwieriger, da rauszukommen, absolut.
Das ja, weil du auch erstmal sagst, so, ja, ich kann ja eh nichts machen und dann machst du auch natürlich nichts. Und dann so dieses Thema, ja, dann, also bei mir ist es ja auch in der Tat so, dass dann der Fokus sich einfach auch ein bisschen switcht und ich sage, ja, ist ja auch vielleicht gar nicht schlecht, weil dann kann ich auch nochmal das eine oder andere abarbeiten und habe ein bisschen mehr Zeit in der Woche, was ich dann auch gemacht habe. Und alle Steuersachen, die noch offen waren für 23, dass der Jahresabschluss gemacht werden kann, nicht privat, mit der Firma jetzt. Das sind ja dann immer noch zwei bei mir. Das ist, ja, privat bin ich da auch leider noch nicht mit angefangen. Aber das habe ich dann zum Beispiel genutzt und so ein paar Sachen, die so aus liegen geblieben sind, habe ich dann statt Reha und Lauftraining tatsächlich umgesetzt. Das ist ja dann auch so ein bisschen was verschiebst, aber trotzdem fängt jetzt das halt an, was du sagst, aber 1:1. Also wäre das ein Project gewesen, entweder hätten wir jetzt gewusst, dass irgendwie vielleicht noch was anderes ist und ich noch nicht laufen kann, oder ich wäre schon wieder am Laufen, gebe ich dir zu 1000% recht. Und deswegen ja eigentlich total geil, dass wir hier im Podcast drüber sprechen. Dieses ruhig bleiben und halt, ja, sich vergewissern, was ist es, wo kommt's her und was ist die Lösung. Und das ist eigentlich das Vorgehen.
Genau, immer proaktiv auf die Sache zugehen. Also das wirklich auch nicht wegschieben und nicht in Panik verfallen, sondern immer versuchen, irgendwie von außen eine gute Meinung zu holen oder ein, zwei Meinungen zu holen und dann halt einfach zu gucken, okay, wie gehe ich das Ganze an, und wenn was passiert ist, halt auch vom Mindset her einfach positiv an die Sache rangehen, weil auch da ist mittlerweile ja oft genug der Fall, wenn du glaubst, dass es schnell heilt, dann heilt es auch schneller. Und wenn du halt die ganze Zeit denkst,
das war meine Methode. Das
funktioniert nicht.
Aber die alleine reicht auch nicht, das kann ich euch sagen.
Nee. Also da lässt sich dann...
Habe ich ausprobiert.
Scheiße.
Shit, ey.
Nils, so, Stagi.
Ich würde sagen, ich muss ins Bett, es ist 22.30 Uhr. Wir müssen noch das Intro und die Werbung aufnehmen und morgen um 6.30 Uhr klingelt mein menschlicher Wecker.
Wollte ich gerade sagen, klingelt deine Tochter.
Ja. Die sagt dann, papa. Und wenn ich dann nicht aufstehe, dann passt sie mir im Gesicht rum. Und dann weiß ich schon.
Ja, sehr gut.
Ja, jetzt komme ich nicht. Dann dreht man sich immer nochmal um in die andere Richtung, aber dann zieht die einem einfach ein bisschen in den Haaren und dann gibt man auf. Nach 10 Minuten.
Genau.
Noch liegen bleiben.
Und alle, die den Hamburg-Marathon laufen am Sonntag, viel Spaß.
Oh ja.
Und achtet aufs gute Pacing, nicht zu schnell anlaufen, das ist der wichtigste Rat, den man geben kann.
Oh,
und dann wird es auch ein gutes Ding.
Eine letzte Sache habe ich noch. Schöne Grüße an die zwei Jungs, die in Valencia gestartet sind, die im Flieger vor mir saßen. War auch geil, ich kam vom Klo wieder, dann guckten mich zwei an, die direkt vor mir in der Reihe saßen. Ey, wir hören gerade euren Podcast.
Ja, geil, so muss es doch sein. Richtig ja, das, geil. Das ist gut, so muss es sein.
Wollte ich nochmal irgendwie sagen, war ein guter Moment. Hab dann kurz mit denen gequatscht, richtig cool. Und wenn ihr es hört, schöne Grüße an euch. Damit.
Genau. Schönes Wochenende und toi 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 beim Hamburg-Marathon.
Tschüss.
Tschüss.